Hier ist Xavier aus dem Schnittraum. Wir hatten bei der Aufzeichnung leider keine Gelegenheit für einen Soundcheck. Ich bitte deswegen um Verständnis, dass einige Beteiligte etwas übersteuern. Außerdem fehlen die ersten paar Sekunden der Aufzeichnung, deswegen muss ich jetzt Simon simulieren. Guten Abend. Hier ist das Penta-Radio vom 27. März 2023. Wir haben festgestellt,
dass wir jetzt die 2x2 hoch 4 Jahre voll gemacht haben. Und zu diesem runden Geburtstag müssen wir natürlich eine Geburtstagssendung machen. Dazu begrüße ich erstmal Menschen im Studio.
Hier ist der Honky, guten Tag.
Hier ist der Alex, guten Abend.
Hier ist Xyril, guten Abend.
Und Acht, hallo.
Und hier ist der Simon und dann haben wir noch jemand remote, können wir den auch hören?
Hallo, hier ist der Mol.
Wir können ihn tatsächlich hören, wir machen ihn noch ein bisschen lauter und dann können wir ihn noch mehr hören.
Das ist jetzt der Live-Test.
Genau, wir haben hier nämlich live das Studio übernommen, deswegen konnten wir noch gar nicht testen, ob wir unseren Remote-Gast hören können.
16 Jahre alt, aber immer noch improvisiert wie am ersten Tag.
Wunderbar. Genau, und wie üblich würden wir dann wohl erstmal in die News starten.
Genau, mir wurde gesagt, ich soll mich kurz fassen, damit wir auch genug Zeit für den Schwank aus der Jugend haben. Aber wir haben ein paar Dinge uns anzugucken. Das erste ist hier eine Nachricht zu Quad 9. Darüber hatten wir gesprochen in der Folge mit dem Titel Nein, 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 Nein. Wann war das? Das war im Dezember 2017.
Mhm. Zu Kongresszeiten haben das Alex und ich zusammen gemacht.
Ja. Ah, wart ihr quasi hier die letzte Bastion, die ihr noch ausgeharrt habt?
Nein.
Nein. Oder
auf dem Kongress?
Nein.
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 Es wurde im Eigenbaukombinat aufgenommen.
Ah, okay. Also wir hatten ganz viele Neins. Was ist dieses Nein, Nein, Nein? Also Quad 9 ist ein DNS-Serverbetreiber. Ich verweise auf die vorgenannte Folge, was DNS ist. Die Kurzfassung ist das Telefonbuch des Internets.
Gibst du mir deine Nummer oder muss ich DNS fragen?
Ja, genau. Auch ein wunderschöner Sendungstitel.
Es ist schön, dass wir das seit 16 Jahren erklären, was das ist.
Das macht immer wieder Spaß eigentlich.
Ja. Naja, das Problem ist ja, das ist ja genau das, was dort jetzt passiert ist, wieder in diesem Gerichtsverfahren, dass es hier geht, dass offenbar dieses DNS zu erklären ist.
Ja, auf der anderen Seite müssten wir vielleicht auch noch diese Sendung damals, was heißt korrigieren? Also wir hatten damals so ein bisschen die Ansicht, einen fremden DNS-Anbieter zu nehmen, das ist so privacy-mäßig eher fragwürdig. Gerade weil Google damals wie verrückt in die Bresche gesprungen ist mit ihren 4x8. Und da kam dann halt dieser, aus dem Nichts waren die plötzlich da, 4x9. Und also ich weiß noch, dass ich damals sehr, sehr skeptisch dagegenüber war. Und das kam auch bei der Sendung raus. Inzwischen muss ich das ein bisschen korrigieren. Das sind eigentlich gute Menschen.
Hört, hört.
Genau, und die haben sich jetzt hier versucht, für unsere Sache einzusetzen. Es gab hier ein Gerichtsverfahren, da hatten wir auch schon berichtet vor einiger Zeit, dass Sony gegen Quad9 geklagt habe, dass sie doch quasi Urheberrechtsverletzungen betreiben, indem sie nicht Webseiten sperren in ihrem DNS. Und das ist jetzt vom Landgericht Leipzig tatsächlich zu einer Verurteilung gekommen. Da wird natürlich der Rechtsweg weiter beschritten, soweit ich das mitbekommen habe. Aber in diesem Hauptsacheverfahren wurde entschieden, dass ein DNS-Server ja gar kein Diensteanbieter nach dem Telemediengesetz ist. Das ist deswegen wichtig, weil es dann halt diese Störhaftung gegeben hätte, dass man so lange nicht haftet, bis man über etwas überhaupt erstmal informiert wird und dann wieder eine Maßnahme einleiten könnte, sondern die haben entschieden, das ist ja gar kein Dienstanbieter, weil sie ja nicht Informationen selber speichern. Sie verweisen ja nur auf andere Server, wo diese Information drin steht. Und es wird auch kein Zugang vermittelt, weil es ist ja, man muss ja nicht durch diesen konkreten DNS-Server durchgehen, um irgendwie im DNS was nachzugucken. Man könnte ja auch was anderes nehmen oder so oder könnte direkt mit der entsprechenden Quelle reden. Und damit sind halt dann diese formalen Anforderungen an einen Diensteanbieter im Telemediengesetz nicht erfüllt und deswegen kommt die Störhaftung nicht in Betracht und deswegen bleibt also nur das Urheberrecht selbst und dann ist Quad9 einfach Mittäter bei einer Urheberrechtsverletzung. Das ist ja wahrscheinlich Richterlogik, dass das halt formal gesehen wahrscheinlich tatsächlich so stimmt, weil die exakte Formulierung Gesetz halt immer genau so ist. Aber die Logik ergibt nämlich nicht so richtig viel Sinn, denn dann wäre ja auch ein Telefonbuchanbieter mit
schuldig. Wollte ich gerade sagen, also wenn du im Telefonbuch einen Schlüsseldienst anrufst und der zieht dich dann ab, weil du irgendwie 400 Euro bezahlen sollst dafür, dass er die Tür aufmacht, dann wäre der Telefonbuchanbieter quasi Mittäter.
Ja, oder um die Analogie genauer zu machen, quasi wenn ich den Schlüsseldienst anrufe und mich irgendwie ausgebe als derjenige, der da tatsächlich wohnt und dem das glaubhaft mache, dann ist dann, wenn der Telefonbuchanbieter dann halt der Komplize in meinem Betrugsversuch oder Hausfriedensbruch oder was auch immer.
Ein Moment, also ich muss jetzt mal das Telefonbuch auf die Ebene von Fax heben. Also bitte, wer tut noch über Telefonbücher reden?
Die Leute, die Analogien über DNS machen.
Ja, aber ich muss hier mal auch vielleicht ein bisschen eine Lanze für die Richter brechen. Die Richter sind halt an den Gesetzestext gebunden. Ja. Und auch wenn das für Laien nicht so wirklich ersichtlich ist, aber die juristische Sprache ist eigentlich ziemlich eindeutig und präzise. Und ich würde das Ganze eher hier in die Richtung stellen, der Gesetzgeber hat mal wieder ein schlechtes Gesetz gemacht, wie sie so gerne und oft tun. Und man kann nur hoffen, dass hier an der Stelle dann auch korrigiert wird. Ich weiß nicht, wann dieses Telemediengesetz oder so rausgekommen ist. Es ist schon eine Weile her. Aber ich glaube, da ist dann auch das Ding, dass die dieses Gesetz erlassen haben, wer auch immer das war. Ich nehme mal an, dass das zur Zeit von Merkel war.
2007.
2007, also gerade so Merkel. Die Frau Merkel wusste ja 2011 oder wann das nicht war, was das Internet ist. Und was ein Dienst im Internet ist, ja, für uns ist ein Dienst irgendein Daemon, der in einem Linux gestartet ist. Aber für die Leute ist halt ein Dienst sowas wie das ZDF, was irgendwas ausstrahlt.
Ja.
Also ich muss dazu sagen, wir vom Windows kennen auch Dienste.
Ja, aber das sind nicht so richtig.
Und das sind komische Dienste.
Ich kenne auch noch so Dienste, die haben so drei Buchstaben immer. Das ist eine andere
Sache. Ja, der Befehl unter Windows heißt SVC, glaube ich.
Aha, da haben wir doch die Verbindung gleich hergestellt.
SVC, war das nicht eine Schweizer Nazi-Partei?
Nee, das war SVP.
Ah, okay. So, aber die Assoziation drängt sich auf.
Ich sehe, wir sind gut darin, uns kurz zu halten.
Ja.
Wir bleiben beim Thema Urheberrechte und Simon hat einen Rant abzugeben über das Free Music Archive.
Also wir sind ja eigentlich große Freunde des Free Music Archives und eigentlich hat es uns die letzten Jahre immer hier die Musik gespendet. Allerdings, also das kam jetzt sozusagen zu gewissen Verstimmungen, weil also das erste Mal ist es aufgefallen bei der letzten Sendung. Falls jemand die Radio-Live-Sendung und den Podcast gehört haben sollte, könnte euch aufgefallen sein, dass sich da die letzte Musik geändert hat.
Grüße an die Penta Radio Ultras an dieser Stelle.
genau. Da musste ich nämlich dann die Musik im Podcast rausschneiden, beziehungsweise da andere reinschneiden, weil dort plötzlich in der Datei des Free Music Archives hinterlegt war, dass wir die doch nicht einfach frei spielen können. Und infolgedessen habe ich mir das Ganze auch ein bisschen mehr angeguckt. Offensichtlich ist das dort jetzt gängige Praxis, dass es da einfach Musikstücke gibt, wo sich die Lizenz in der Datei und auf der Seite unterscheidet oder wo in der Datei einfach gar nichts mehr drin steht. Das war nämlich bisher auch immer der große Vorteil, dass in den Mediendateien immer gleich der Verweis auf die Seite auf dem Archiv drauf war und genau auf die Lizenz und so weiter. Und jetzt gibt's da fröhlich lustig Dateien, die einfach gar keine Metadaten haben und so. Und man wird die ganze Zeit genatscht, noch irgendwelche Lizenzen kaufen zu wollen, obwohl man je nach Verwendung halt eine freie Lizenz hat. Und das ist alles sehr komisch und unerfreulich. Also
ja. Wenn ihr also verhindern wollt, dass bestimmte Personen hier vor dem Mikrofon A Cappella-Musik weiter im Podcast erzeugen und ihr in der Lage seid, eine E-Mail zu schreiben, dann sagt uns doch mal Bescheid, wie ihr im Internet freie Musik empfehlen könnt und schreibt uns eine Nachricht an.
pentaradio@c3d2.de. Ihr könnt auch gerne dem Free Music Archive schreiben, dass sie ihre Lizenzen und Dateien fixen sollen.
Oder noch verrückter, wenn wir das Studio-Setup heute komplett kaputt machen wollen, ruft an unter 0351 3205 4711. Die Nummer steht bestimmt auch auf der Internetseite des coloradio.org.
Ich hätte jetzt gesagt, dreht ihm den Regler ab, aber du bist selber derjenige, der den Regler abdrehen müsste.
Ja, ich sitze hier an den Reglern.
Bist an der Quelle.
Ja, seid lieber gut. Lieb.
Genau, also wenn es hier darum geht, was zu beschneiden, dann passiert das im Radio auf jeden Fall nicht. Beschneiden könnte aber ein Problem sein.
So, ich habe ihn mal ganz kurz weggedreht.
Hier, ich dachte, hier wird nicht zensiert.
Nee.
Es wird nur reguliert.
Habt ihr jetzt eigentlich mittlerweile regelmäßige Anrufe hier?
Ja, regelmäßig wie noch nie, aber bald.
Du könntest der Erste sein, jetzt unter.
Wir haben sie auch manchmal
Zähle ich eigentlich?
Schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Es fühlt sich an wie ein Telefon.
Also du machst uns ungefähr genauso viele Probleme wie ein Anrufer, ja.
Ich möchte noch mal dran erinnern, dass du während der Musik bitte leise bist, weil ich dich nicht einzeln runtergeregelt kriegen könnte vielleicht.
Ich habe hier einen Mute-Button.
Dann nehmen wir den nachher.
Ja. Apropos kaputte Dinge. Wir haben natürlich auch ein CVE, den wir diese Woche behandeln wollen, oder diesen Monat, und zwar Acropolis. Also das kennen wir ja seit Heartbleed, dass die Dinger jetzt immer schöne Namen bekommen, damit sie auch in den Nachrichten behandelt werden. Und Acropolis, also ein Kunstwort aus Apocalypse, kennt man, und Crop wie zuschneiden. Das Problem hier ist, bei diversen Screenshot-Tools wurde das Problem gefunden, wenn man ein Bild macht, das dann einmal speichert und dann vielleicht auch noch auf die Idee kommt, ich wollte eigentlich nur einen Teil davon teilen. Dann also einmal das Zuschneidetool verwendet, das Zuschneidewerkzeug und danach das nochmal auf dieselbe Datei speichert, dass dann eventuell nicht die Datei komplett ersetzt wird, sondern es wird dann halt die kleinere Datei gespeichert und dahinter sind noch die alten Daten, aus denen man dann Teile des Abgeschnittenen rekonstruieren kann eventuell.
Aber das war so ein betriebssystemübergreifendes Problem, ne? Das war also nicht nur ein einzelnes OS, was man da bashen konnte.
Ja, also das erste, wo es gefunden wurde, ist eine App namens Markup, die auf Google Pixel-Telefonen vorinstalliert ist und halt diese Bildschirmfoto-Funktion quasi übernimmt, soweit ich das verstanden habe. Und als dann quasi diese Lücke rausgekommen ist, hat man dann auch mal woanders geguckt und stellt sich raus, das Snipping-Tool auf Windows 11 oder das Snip und Sketch auf Windows 10 haben auch das gleiche Problem gehabt.
Solltet ihr also regelmäßig Screenshots machen und die zuschneiden auf euren Geräten und diese Zuschnitte dann verschicken, kann es unter Umständen sein, dass Dinge, die um den Zuschnitt drumherum auf dem Telefon zu sehen waren, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das zugeschnitten habt, noch in Teilen, wenn auch nicht immer in Klaransicht, sondern so ein bisschen durchmischt, neben der Information noch vorhanden sind.
Das war doch vor 16 Jahren schon ein Problem. Wenn ich eine Datei lösche, dann wird die halt einfach nur ausgetragen und das Ding liegt da noch rum. Und wenn ich irgendwie ein Tool habe, was die Bits wieder zusammensammelt, dann habe ich auch die Dateien.
Na, es ist ein bisschen anders noch als das. Es ist halt, dass dieselbe Datei genommen wird und die wird halt überschrieben, aber halt nur der Teil da vorne. Es wird halt nicht am Anfang die Datei truncated. Und deswegen, selbst wenn du die Datei verschickst, ist halt hinten der Teil von dem alten Bild noch mit drinne.
So, jetzt würde ich gerne Mol noch bitten.
Also ich würde in dem Zusammenhang gerne sowieso mal auf Open Source hinweisen. Es gibt da gerade für Windows und Mac ein schönes Tool, was diese ganzen System-Tools ersetzt. Das heißt Screenshot.
Nee, und das macht das besser.
Getscreenshot.org. Ja. Ich hoffe, dass da die Fehler nicht drin sind.
Das kann man überprüfen, indem man quasi einen Screenshot macht, den dann überspeichert und schaut, ob die Dateigröße danach kleiner wird. Das ist so ein guter Hinweis dafür, dass es funktioniert.
Irgendwie erinnert mich das mit diesen Bildern an Samsung. Habt ihr das mitbekommen?
Nein.
Samsung gibt ja immer gerne an bei seinen Handys, wie toll die Kamera ist. Und es gab schon seit Monaten eigentlich die Vermutung, dass die Samsung-Telefone machen halt spektakuläre Fotos vom Mond.
Ah, ja.
Und da gab's seit Monaten eigentlich die Vermutung, dass das ein abgespeichertes Bild ist und das wurde jetzt auch bestätigt. Also in Experimenten, also der Mensch hat ein Bild vom Mond hingehängt, was wirklich blurred, also unscharf war. Also da konnte die Kamera auch keine weiteren Informationen irgendwo herzaubern. Und das wurde dann halt von einem perfekten Mondfoto ersetzt. Also das heißt, jeder kennt so die Filter bei Instagram und Co. Inzwischen auch mit KI veränderte Bilder. Und jetzt, mittlerweile werden Fotos jetzt komplett ausgetauscht.
Und wird das jetzt aktiv beworben mit Bilder besser als die Realität oder so?
So in der Richtung, ja. Cool. Also wurde es ja schon.
Ich glaube, die haben zu viel von diesen Sci-Fi-Filmen gesehen, wo sie auf das Bild drauf starren. Enhance.
Ja. Okay, das hatte ich dann, den letzten Teil hatte ich irgendwie verpasst. Ich hatte irgendwie mitgekriegt, dass es da anscheinend, dass da irgendwas passiert. Und es gab die Vermutung, dass es KI ist, aber dass sie es komplett ersetzen, das hatte ich irgendwie noch nicht mitgekriegt.
Jemand, der nicht zu ersetzen ist, haben wir in unserer Kategorie Nachruf. Und zwar Gordon Moore ist gestorben. Oh. Der ist, ich glaube irgendwie 92 oder so ist er alt geworden. Also das ist auch noch so einer aus dieser allerersten Generation von richtigen Computertechnikern. 94 wird mir hier bedeutet von der Seite. Rund ungefähr gleich, ja, passt hin, kommt hin. Wir runden einfach ein paar Mal, dann ist er 100 geworden. Er gehört noch zu dieser ersten Generation von Computertechnikern, weil ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Sendung gesehen, er hat angefangen damals nach dem Studium in dem Labor von William Shockley, der als Erfinder des Transistors, ich glaube, als mindestens gilt. Ich glaube, da waren sicherlich mehrere Leute beteiligt, aber das ist immer so der Name, der genannt wird, als Erfinder des ersten Transistors. Hatte dann später eine Führungsposition inne bei Fairchild Semiconductor und war dann auch Mitgründer von Intel. Also ja, der hat sich da auch durchaus wirtschaftlichen Erfolg mitgenommen aus diesen Entwicklungen, die er da mit begleitet und gestaltet hat. Und natürlich am bekanntesten ist Gordon Moore durch das Moore'sche Gesetz, also Moore's Law. was hier von Wikipedia formuliert wird als die Komplexität integrierter Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten verdoppelt sich alle, und dann wird es halt schwierig, 12, 18 oder 24 Monate, je nachdem, wie man fragt. Ja, das wurde dann immer so allgemein übersetzt, so als die Transistorenzahl oder als die Anzahl von Rechenoperationen, die man ausführen kann. Und das ist ein Gesetz, was er formuliert hat 1965, und das hat sich ja zumindest bis in die 2010er Jahre noch bestürzend gut gehalten. Ich weiß jetzt nicht, wie es gerade diese letzten Jahre aussieht, aber das ist eine erstaunliche Entwicklung, die sich da fortgeschrieben hat über die Jahrzehnte.
Ja, das ist eben gerade jetzt, wo es halt nicht mehr ganz so passt, da macht der Typ sich dünn.
Ja, Frechheit.
Aha. Genau, sehr gut. Ja, jetzt wo eh alle Regeln gebrochen sind, weil wir natürlich GOI haben, wir kommen zu unserem Lieblingsthemenblock, und ich würde das gerne sehr schnell abfeuern wollen, weil wir natürlich jede Menge schon dazu geredet haben. Ich verweise nochmal auf den Pentacast vom letzten Monat, wo wir eine Stunde nur KI-News und Essays und Positionen besprochen haben. Ich habe hier als erste Sache auf der Liste Excel Copilot, sieht super aus. Also Office von Microsoft ist jetzt auch rausgekommen mit solchen Copilot-Funktionen. Die waren bereits bekannt von GitHub, wo man sich quasi aus Programmcode hat das Ding halt gelernt und ist dann eine KI entstanden, die dann entsprechende Programmieraufgaben lösen kann, die man ihr gibt. Da kann man irgendwie sagen, bau mir so einen Suchalgorithmus oder irgendwie bau mir irgendwie hier einen Zugriff auf eine Internetschnittstelle oder sowas. Und dann denkt es sich ein bisschen Code aus, der vielleicht manchmal sogar funktioniert. Und das Ganze, da geht natürlich Microsoft jetzt massiv rein. Die sind ja auch Investoren der OpenAI, ja, das hatten wir alles schon besprochen. Dementsprechend gibt es solche tollen KI-Unterstützungsfunktionen jetzt auch in Office.
Und das heißt, wir haben jetzt endlich KI-getriebene Excel-Makros, die unsere Rechner verseuchen, weil uns ja so langsam die Excel-Makro-Programmierer dann doch zu alt werden.
Gut, ich glaube, das ist eine nachwachsende Ressource.
Okay. Wie war das? Die Dummheit der Menschen ist unendlich?
Ja, genau. Ne? Und hier hatte dann jemand gleich mal ausprobiert, wie es eigentlich funktioniert, und hat hier so ein ganz einfaches Testbeispiel hingebaut. Und zwar in einer Spalte stehen die Monatsabkürzungen, also Jan, Feb, Mar, April und so weiter. Und dann in der rechten Spalte daneben hat er dann nur oben geschrieben Januar und Februar und dachte so, mal gucken, was die KI draus macht. Und die KI kann natürlich den Rest der Spalte ergänzen. Nach Januar und Februar kommen Marua, Aprua, Mairua, Junuar, Julua und so weiter.
Ne, musste man nicht auch schon wegen Excel quasi Genome umbenennen, eben weil also die Office-Produkte ja, genau, nicht in der Lage waren, ordentlich mit den Daten der Nutzenden umzugehen?
Ja, genau, Pentaradio berichtete.
Es musste auch Excel auf 64-Bit umgestellt werden, weil es in vielen Unternehmen die Anforderung gab, mehr als 65.535 Spalten in einem Excel-Sheet haben zu müssen.
Ich will es gar nicht wissen.
Unsere ganze Welt rennt mit Excel. Ohne Excel würde nichts gehen. Die Wirtschaft würde kollabieren.
Ich bleibe ja immer noch bei meiner Einschätzung, dass Excel die erfolgreichste Programmiersprache aller Zeiten ist. Auch wenn es den Programmierern nicht gefällt.
Eine Lanze für Mathematik brechen. 2 hoch 16 ist 65.536. Also müssen die auf 32-Bit umgestellt haben.
Ja, es fängt ja von 0 an zu zählen, Moll.
Genau. Ich ja,
bei 64-Bit wären es 4 Milliarden. Also.
Ja, genau.
Das können wir ja jetzt machen. Ja, das ist ja jetzt der Vorteil.
Endlich.
Genau, jetzt müssen wir nur noch einen PC finden, wo das ganze Excel-Sheet dann noch reinpasst in den Speicher.
Ich wollte noch ergänzen zu diesen Makroprogrammierern. Da gibt es auch so Challenges, ne? Wo die dann um die Wette programmieren. Kann man sich auf YouTube angucken. Und das ist wirklich krank, was die Typen da machen.
Ist das so eine Demo-Szene für Office-Helden?
Ja, so was in der Art, kann man sagen, ja.
Müsste das vielleicht nur noch ein bisschen vertonen oder so, damit man das dann auch dem Publikum besser darstellen kann.
Ich bin mir sicher, dass auch Excel-Makros irgendwie Sound abspielen können. Das kannst du alles mit Excel-Makros machen.
Es gibt doch diese Coder-Musik, wo man codet und das wird dann gleichzeitig in Musik umgesetzt. Und vielleicht könnte das, warum sollte das mit Excel nicht gehen? Ja,
also Herausforderung angenommen, nächster Kongress, bitte, jemand müsste mal eine Excel-Demo-Szene gründen und dort ein bisschen was als Live-Event gestalten. Ich mach's nicht.
Ich auch nicht.
Ich würde noch ein bisschen weitergehen. So wie es Chrome OS gibt, würde ich dann Excel OS vorschlagen.
Excel OS, das wäre auch der Hammer.
Es gab ja schon die Demonstration von Turing-Maschinen in PowerPoint, ne? Wir bleiben mal bei GOI, anstatt hier in die Excel-Diskussion abzudriften, denn ich habe ja noch ein paar weitere Sachen auf der Liste. Das eine, was ich hier verlinkt habe, ist ein Video von einem YouTube-Channel namens Wisecrack, dem ich folge. Das sind so, ja, ich würde sagen so, ja, Philosophen, die dann nach dem Studium keinen Job gefunden haben und stattdessen die Welt quasi erklären als YouTube-Videos, und das auch durchaus qualifiziert, sich damit den Themen auseinandersetzen, und die haben ein Stück gemacht zu KI-Kunst. auf Englisch mit dem Titel Will AI Art Always Suck? Also wird sie immer scheiße sein? Das ist natürlich eine wahnwitzige Voraussage irgendwie in Anbetracht dessen, wie sich die Technik da gerade weiterentwickelt. Ja, ich glaube, es gab jetzt auch schon ja so eine neue Mid-Journey-Generation, die wieder noch krasser, fotorealistischer und whatnot alles ist als vorher. Jedenfalls haben sie da ja durchaus darauf gezeigt, dass vieles von diesem, was wir so als KI-Kunst gesehen haben, so ein bisschen uncanny ist und merkwürdig und so und die Realität hat nicht komplett richtig abbildet. Das haben wir auch schon in unseren Sendungen zum Beispiel im August reflektiert. Und da meinten sie, dass diese Bilderzeuger, sowas wie Midjourney oder Stable Diffusion, gar nicht im engeren Sinne Kunstgeneratoren sind, sondern eigentlich nur sowas wie Ästhetikgeneratoren. Denn Kunst, also im philosophischen Sinne, bedeutet ja, dass irgendwo eine tiefere Bedeutung dem zugewiesen wird. Und das haben sie zumindest in der Argumentation in dem Video da noch nicht erkennen können. Und haben dann aber eine ganz interessante Analogie aufgemacht zu MIDI-Keyboards. Nämlich, dass diese Bilderzeuger, so wie es halt auch bei MIDI-Keyboards ist, so eine eigene Ästhetik mit sich bringen. Also eine, die dem Werkzeug immanent ist. Und als künstlerisches Werkzeug quasi sehen sie dann es kommen, dass sich das etabliert dadurch, dass diese eigene Ästhetik dann wirklich ernst genommen wird. Also als so ein MIDI-Keyboard rausgekommen ist, war das am Anfang quasi so eine Nachbildung von einem Orchester, nur halt irgendwie in Scheiße. Weil das natürlich alles irgendwie durch Qualität so ein bisschen begrenzt ist. Und dann halt mit der Zeit haben Leute halt verstanden, wie sie halt diese konkrete Qualität von MIDI Soundfiles und sowas tatsächlich nutzen können, um irgendwie interessante künstlerische Ausdrücke zu machen.
Dann quasi das eigene Genre der Kunst, oder?
Ja, genau.
Kann noch akzeptiert werden.
Aber das hast du bei jedem, also immer wenn ein neues Werkzeug oder Instrument entstanden
ist,
gab es eine neue Form von Kunst. Also oder hat das jemand in seiner Kunst benutzt und ich sehe keinen Grund, warum man da nicht auch AI nutzen kann. Die Frage ist halt, ob es Kunst ist, wenn man der AI sagt, zeig mir den Papst in hier
Plüschjacke
oder Gucci-Klamotten. Das ist für mich keine Kunst, aber wenn man dann zum Beispiel sich da über Stable Diffusion irgendwelche, ich sag's mal, Muster oder was mit einem tieferen Sinn machen lässt, klar, ich sehe da durchaus.
Aber ist es Kunst, wenn man einem Computer sagt, dass er mal ein bisschen bunt blinken soll?
Das hängt ganz ist ja davon ab.
Ist auch es, ein Werkzeug,
ist es,
ne?
Ja, ist es Kunst, Farbe an ein Stück Holz zu schmieren?
Das ist ja genau dieser Punkt. Das ist halt, was wir sagen, weil es ist kein Kunstgenerator, sondern nur ein Ästhetikgenerator, genau. Weil halt diese Bedeutungsebene fehlt. Im genau. Zweifelsfall.
Naja, die Kunst könnte ja zum Beispiel darin bestehen, dass ich unterschiedliche religiöse Führer jetzt die gleichen Gucci-Klamotten tragen lasse, zum Beispiel.
Ich habe leider das Zitat von Deep Thought nicht mehr so richtig im Kopf. Vielleicht kriegt ihr das hin, wo er meinte, die Philosophen sind nicht abgeschafft, sondern sie könnten sich ja jetzt damit beschäftigen, was Deep Thought damit gemeint haben könnte, was es sagt, oder was es als nächstes sagen könnte, eventuell. Ja. Also, per Anhalter durch die Galaxis.
Und für blinkende Computer, also das hat Stephen Davy schon in der Hackerethik niedergelegt, ja, dass man mit Computern Kunst machen kann. Deswegen würde ich sagen, es ist Kunst.
Ja. Genau, wir gehen heute wirklich ganz an die Anfänge zurück.
Yeah,
in dem Fall vom CCC. Genau. Das ist jetzt so auf dem Spektrum von KI wird uns alle umbringen zu KI ist auch nur ein weiteres Werkzeug, ein bisschen mehr auf dieser rechten, auf dieser zweiten Seite gewesen. Auf der anderen Seite habe ich hier so einen Artikel gesehen, der hatte jetzt gestern gerade die Runde gemacht. I lost everything that made me love my job through Midjourney overnight.
Also das heißt auf Deutsch?
Alles, was ich an meinem Job geliebt habe, ist mir durch Midjourney über Nacht quasi genommen worden. Da geht es um einen Künstler oder eine Künstlerin aus der Spieleindustrie, die dort 2D-Assets produziert, also halt ja für Spiele halt entsprechende zweidimensionalen Grafiken, die dann halt verwendet werden, quasi die dann halt auf der entsprechenden Spielfläche angeordnet werden, um halt die optischen Eindruck des Spiels zu erzeugen.
So Pixelart, wie wir es auf dem Kongress gemacht haben mit Work Adventure.
Ob es jetzt Pixelart ist, weiß ich gar nicht. Das war da nur eine textuelle Beschreibung davon. Ich glaube sogar eher nicht, weil sie hat das so beschrieben, die entsprechende Autorin oder der Autor, dass sie auf einer Basis von 3D-Modellen arbeiten und dann am Ende quasi von dann aus einer bestimmten Richtung halt quasi Fotos von diesem 3D-Modell nehmen, weil man dadurch ja auch eine Animation quasi machen kann, dass man dann dieses 3D-Modell, was man gebaut hat, halt einmal eine Bewegung machen lässt und dann quasi ja halt die einzelnen Fotos abspeichert und das ist dann halt die Animation, die man dann auf den Bildschirm bringt.
Das wird durchaus auch bei Pixelart gemacht, wenn du so isometrische Sichten hast und Schatten und Tag haben möchtest und das nicht alles Bild für Bild zeichnen möchtest und so weiter. Das kann schon alles, also ergibt alles Sinn, was du sagst.
Ah, ja.
Ja gut, aber ich sag's mal so, neue Techniken waren immer irgendwo disruptiv und auch politische Änderungen. Also zum Beispiel kurz nach der Französischen Revolution waren irgendwie 2000 Perückenmacher in Paris arbeitslos. Und die haben sich dann zu Barbieren und Zahnärzten weiterentwickelt. Also das ist, wenn man es krass nimmt die Basis oder der Anfang des französischen Gesundheitssystems. Auch wenn ich damals lieber nicht zum Arzt gegangen wäre.
Übrigens auch die Anfangszeit der französischen Restaurants, weil die ganzen Hofköche damals quasi für Adlige gearbeitet haben und als sie dann alle im Kopf kürzer waren, haben die quasi angefangen, selber Leute zu bekochen.
Braucht man neue Märkte.
Ja.
Genau. Und das denke ich, also ich sehe hier nicht, die Welt geht unter.
Ja, natürlich. Das ist auch, glaube ich, nicht der Punkt hier an der Sache, sondern eher halt diese menschliche Komponente halt an der Sache. Die Beschreibung geht dann hier noch weiter. Das war halt quasi das Modell, wie es früher gemacht wurde. Sie hat dann sich da halt hingesetzt und hat so ein 3D-Modell gebaut für einen Charakter. Das hat dann so einige Wochen, ein, zwei Wochen in Anspruch genommen, um dann halt den Charakter dementsprechend zu posieren und halt diese entsprechenden Bilder zu generieren. Und jetzt ist wohl der Arbeitsablauf so, dass man halt in Midjourney irgendwie so Prompts eingibt und dann halt noch so ein bisschen nachretuschiert und sowas. Und die ökonomische Logik ist natürlich erdrückend an der Sache, weil das sind halt nur noch 2 bis 3 Tage Aufwand für so ein Asset versus halt, wie gesagt, vorher einige Wochen. Und die Person meint dann hier, ich möchte keine Kunst schaffen als Ergebnis von Scraping von Inhalten im Internet, deren Autoren nicht um Erlaubnis gefragt wurden. Aber ich muss zugeben, dass die Ergebnisse besser sind als meine eigenständige Arbeit.
Ui.
Und wenn man dann deprimiert ist und sagt irgendwie, oh mein Gott, die KI nimmt alle die Jobs weg oder ja, macht irgendwie einen großen Teil von uns obsolet, dann ist hier noch so wiederum ein Gegenpunkt, ein Tweet von John Carmack. Den hat noch neulich erwähnt, als er bei Oculus aufgehört hatte, ich glaube in der Dezemberfolge. Der ist ein sehr berühmter Softwareentwickler, auch gerade aus dem Bereich Spielentwicklung war so ein mit bei den ersten 3D-Spielen dabei. Und der wurde von einem jemandem gefragt, wie denn überhaupt Jobaussichten sind für jemanden, der jetzt gerade irgendwie anfängt, Informatik zu studieren oder so weiter. Und er sagte, ich habe das hier übersetzt mit Hilfe von ChatGPT, wie sonst heutzutage. Wenn du das Produkt als Ganzes betrachtest und die besten Werkzeuge für den Job verwendest, was heute vielleicht händisches Programmieren umfasst, aber später das Anleiten von KI-Systemen bedeuten könnte, dann bist du auf der sicheren Seite. Software ist nur ein Werkzeug, um etwas für Menschen zu erreichen. Das haben viele Programmierer nie verstanden. Konzentriere dich auf den Wert, den du lieferst und achte nicht zu sehr auf die Details der Werkzeuge. Also ja, im Prinzip das, was Little Alex eben auch schon gesagt hat.
Dann lass uns ganz kurz nochmal im Kopf KI durch Excel ersetzen und dann haben wir das Problem, dass uns Excel wahrscheinlich auch vieler Jobs gekostet hat, die alle als händisch zusammengerechnet haben, uns aber dann trotzdem beschleunigt haben in der technischen Entwicklung.
Wenn ich ein bisschen den Rückblick machen kann, was so vor 16 Jahren war, ne? Also John Carmack, der hat nicht irgendwie nur so 3D-Spiele irgendwas erfunden, ne? Der hat mit Commander Keen angefangen, dann Doom und die ganze Geschichte. Und was die Leistung von dem Typen ist, dass der wirklich PCs oder anders aus PCs Dinge rausgelockt hat, die halt kein anderer hingekriegt hat. Und das war wirklich irre, was sie damals gemacht haben bei id Software.
Ja, ich glaube, er war ja dann auch bei der Oculus, bei der Virtual Reality Abteilung von später dann der Facebook, als sie da aufgekauft wurden. Und das hatten wir auch berichtet. Ich glaube, im Dezember war das wirklich in unserer Komplexitätsfolge, wo er sich dann auch aufgeregt hat, dass irgendwie sie diese wahnwitzige Technik dahin gebaut haben, diese virtuelle Realitätsbrillen. Und am Ende wird mir von dieser GPU, die sie da reingequetscht haben, irgendwie nur 5% verwendet tatsächlich im Durchschnitt, weil sie natürlich diese ganzen Metriken irgendwie sehen können. Und er meinte, das ist doch eigentlich eine totale Tragik, dass wir der Natur diese Technik abgerungen haben. Und dann liegt irgendwie 19/20 davon einfach ungenutzt herum, im Durchschnitt gesehen.
Um dich mit den Excel-Jobs zu beruhigen, also ich kenne noch Büros, da gibt's ein automatisiertes System, was das Ergebnis ausrechnet. Und trotzdem kannst du das Büro besuchen und dann einen leibhaftigen Menschen beobachten, wie er dir eine halbe Stunde vorrechnet, dass das Ergebnis des Computers richtig ist.
Man muss auch mal ab und zu nachgucken.
Sollte man eigentlich regelmäßig überprüfen, finde ich.
Ja.
Ich meine, wer sagt denn, dass die KI nicht bald so schlau ist, dass sie uns bescheißt?
Aber hat Microsoft nicht angedroht, dass die komische Klammer wiederkommt? Jetzt mit KI? Also die komische Klammer für die jungen Leute, also alles Clippy. Unter 40. Clippy, das ist so ein Assistent gewesen, der mal bei Microsoft Office dabei war. Und ich weiß nicht, hat den überhaupt irgendjemand... Also der wurde einen halt aufgezwungen, man musste den nutzen, aber der hat eigentlich nur genervt.
Du Alex, ich glaube, du willst gerade eine Radiosendung aufnehmen, brauchst du Hilfe?
ja.
Guck mal, ich kann
Backflip. Konnte den wegklicken.
Ja, man musste den wegklicken.
2 Minuten später war er wieder da.
Nee, ich glaube, also bei Office XP ging das auch so.
Ah ja, es ist auf jeden Fall eine Kindheitserinnerung, dieses Ding. Das
Kindheitstrauma.
War nicht.
Ja, zumindest unsere Generation hier.
Das hat auch von innen immer an den Röhrenmonitor geklopft.
Ja, genau. So
ganz schlimm.
Genau, da hat das wirklich noch so ein Glasgeräusch gemacht. Das würde heute überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Ne?
Ja, und das wird jetzt KI-powered. Super.
Ja.
Aber das, das Schlimme daran ist ja, dass die Kutschen eine gewisse Geschwindigkeit haben und heute so ein Auto dann doch zweimal, dreimal so schnell fährt. Also auf Deutsch, diese neuen Systeme bringen uns hoffentlich auch ein bisschen Geschwindigkeit und ein bisschen Vorteile.
Ja, wenn es genug davon gibt, stehen die alle im Stau und dann gibt es überhaupt keinen Geschwindigkeitsvorteil mehr.
Genau. Wie viel mehr Strom braucht eigentlich so eine KI in einem Vergleich zu jemandem, der das in die Tasten hämmert?
Ja, stimmt. Wie viel Strom effizient? Im Vergleich zu einem Shell-Skript?
Effizient sind die Scheiße, sind die Dinger nämlich nicht.
Na gut, aber dafür pupst Niki Methan aus oder sowas, ne?
Ja, aber den Strom muss er auch erzeugt haben.
Ja, aber das könnte man ja theoretisch alles mit regenerativer Energie machen, also ist es CO2-neutral.
Ja, wir werden uns dann bei der 2 hoch 5 Sendung mal drüber unterhalten.
Außer, also, dass die User Schnappatmung kriegen und deutlich mehr CO2 produzieren.
Ich trage gleich mal ein für März 2039.
Oh, da gleich nach der Sendung zum Unix-Date.
Ja, genau. Genau, also da wird die Apokalypse wirklich passiert sein, weil natürlich die ganzen KIs alle 32-Bit-Timestamps gelernt haben.
Ja, und falls wir dann noch in der Lage sind zu senden, weil ich sehe hier, das sind alles Windows-Rechner.
Nein, die Menschen, die den Witz jetzt nicht verstanden haben, in Unix, Linux und so weiter, also den meistbenutzten Systemen im Internet, ist die Zeit 32-Bit und irgendwann im Jahr 2038 läuft die sozusagen über. Also bis dahin gibt's eine Zeit und was danach kommt, werden wir sehen. Das ist so ein bisschen wie der Jahr 2000-Bug, wo alle dachten, nichts geht mehr. Es gab ein paar lustige Effekte, aber nicht den Weltuntergang. Und Linux wird es nicht passieren, der hat schon 64-Bit.
Naja, also es ist auf jeden Fall jetzt noch aktiv ein Problem gerade. Also ich hatte es vor einiger Zeit mitbekommen, dass die XFS-Leute gesagt haben, sie haben jetzt ihr Format geändert halt auf 64-Bit. Und das war wohl jetzt quasi mittlerweile schon dringend, weil jetzt bald das nächste Red Hat rauskommt, was halt mit dem Support-Zeitraum dann schon an die Grenze rankratzt. Also ja, wir haben auf jeden Fall auch schon unsere Filesysteme umgestellt.
Es ist übrigens auch immer interessant, wenn ich irgendwo ein Datumsfeld sehe, wo ich meinen Geburtstag eingeben soll, bin ich immer am 01.01.1970 geboren, weil ich möchte ungern negativ sein.
Hm. Tja, was machen dann Leute, die vorher geboren sind, ne?
Tja. Der 01.01.1970, das war für die Leute, die das nicht wissen, das Datum, was so als Start Datum für Unix genommen wurde. Die haben sich halt einfach hingesetzt, die zwei Typen, und haben gesagt, okay, jetzt geht's los.
Ja. Und seitdem zählen sie die Sekunden aufwärts und das wird voll sein, und zwar 2038.
Genau. Ich verweise, was Zeitdarstellungen so angeht, natürlich gerne auf den Schlüsseltechnologie-Podcast Folge 16. Denn dafür haben wir natürlich hier keine Zeit. Wir wollen noch weitergehen zu den guten Nachrichten.
Da müssen wir auch so ein bisschen schamlose Eigenwerbung tolerieren.
Ja, wo ist eigentlich der Jingle, wenn man ihn braucht?
Werbung in eigener Sache!
Genau, nicht in eigener Sache, aber Bezug nehmen auf eine Sache, über die wir schon oft geredet haben, ist hier der Vorschlag der EU-Kommission, der jetzt rausgekommen ist, ich glaube letzte Woche gerade, zum Recht auf Reparatur. Wie gesagt, Pentaradio berichtete, wir hatten im März 2021 eine große Folge zum Right to Repair. Und jetzt gibt es halt diesen Vorstoß der EU-Kommission, der jetzt quasi ins Gesetzesvorhaben reingeht. Laut diesem Vorschlag sollen Hersteller eine Reparatur anbieten müssen, solange die Reparatur günstiger ist als der Ersatz. Das ist ja ein erster Anfang. Ich glaube, Mohl, du hast vielleicht auch Meinung dazu.
Ja, das ist okay, aber man muss dazu wissen, dass der deutsche Herangehensweise noch weitergeht. Also im Koalitionsvertrag steht da noch deutlich mehr drin.
Naja.
Sinnvolles?
Na, ich kann es gerne mal hier vorlesen. Also das Recht auf Reparatur ist in aller Munde. Im Koalitionsvertrag 21 bis 25 wurde vereinbart, die Lebensdauer und die Reparierbarkeit eines Produktes machen wir zum erkennbaren Merkmal der Produkteigenschaften. Recht auf Reparatur.
Toi, toi, toi.
Ja. Ja, wobei man natürlich sagen muss, also dass das deutlich nicht an das herankommt, was wir uns da vorstellen würden, weil wenn es jetzt wirklich darum geht, dass dir der Hersteller ein Angebot für eine professionelle, ich mache Anführungszeichen in der Luft, Reparatur macht und dass das günstiger als der Ersatz, das wird natürlich oft nicht günstiger als der Ersatz sein, weil ja. Wenn man sich selber hinsetzt und so ein Gerät sich überlegt, wie das funktioniert und das repariert und dann in, sage ich mal, vernünftigen Stundensatz für sich ansetzen würde, dann ist man natürlich oft sehr schnell in der Kategorie, wo man das Produkt auch neu kaufen könnte.
Ja, also wenn halt diese Formulierung dann wirklich genauso sein wird am Ende, dass die Pflicht halt ist, ein Angebot einer Reparatur, wenn es nicht teurer ist als das Produkt, dann würde es natürlich einen großen Markt geben bei 100 Euro Produkten für 990 Euro Reparaturen.
Ihr seht das natürlich nur wirtschaftlich.
Und vor allen Dingen
Man könnte
löst sich das Problem nicht, dass es halt diese gated communities gibt. Also Apple bietet ja die Reparatur nur von Apple an. Also die sagt, nicht, dass ein Freier das reparieren darf, sondern nur der Hersteller darf das dann reparieren und der kann natürlich dann seine Preise hochsetzen. Also ein Wettbewerb wird damit auf keinen Fall garantiert.
Ihr könnt das natürlich nicht nur wirtschaftlich betrachten. Theoretisch könnte man auch sagen, dass die Ressourcen ja auch irgendwann mal mit Energie und mit CO2 aus der Erde gepoolt worden sind. Und vielleicht ist es ja dann doch wert, die halbe Stunde länger da zu sitzen. Und wenn die halbe Stunde dadurch noch vielleicht verbessert und verkürzt wird, dass man den Stromlaufplan hat oder irgendetwas, was einem dabei hilft, die richtige Stelle zu identifizieren, wo das eine Teil getauscht werden muss, dann hat das durchaus Vorteile. Alex?
Ja, wobei Recht auf Reparatur ist die eine Sache. Es ist zum Beispiel Apple kam jetzt gerade eben als Stichwort. Dort ist zum Beispiel so, dass die inzwischen in eine sehr wirksame und kaum noch oder überhaupt nicht mehr zu umgehenden Diebstahlschutz in ihren Geräten haben, MacBooks wie auch die iPhones und so weiter. Das heißt, wenn zum Beispiel Großabnehmer wie jetzt irgendwelche Unternehmen irgendwie, was weiß ich, 1000 Notebooks aussondern, weil sie sich neue gekauft haben, dann sind die bisher an Verwerter gewandert, die haben die geputzt und dann auf den Markt gebracht für weniger Geld. Das ist inzwischen nicht mehr möglich, weil dafür müsste der erste Inhaber das Ding aktiv freigeben, was in der Regel nicht erfolgt, weil seine Apple-ID an das Ding gebunden ist. Ja. Und damit ist sowohl das Recht auf Reparatur als auch das Recht oder die Möglichkeit einer Zweitverwertung, also zu Deutsch, das Ding kann man nur noch verschrotten und recyceln.
Das hatten wir auch schon in der letzten Folge im Februar besprochen, das Thema Aktivierungssperren.
Das ist nicht bloß das. Das Problem ist auch, dass die Einzelteile bei Apple zum Beispiel Seriennummern haben. Ich kann also unter den iPhone einfach nicht die Displays austauschen, weil dann funktioniert die Software nicht mehr. Also selbst ein Originalteil kann ich nicht nehmen, weil die Seriennummern im Telefon verbunden sind miteinander und das Telefon sagt dann, ich gebe dir bestimmte Features nie oder ich starte gleich gar nie oder. Und Apple weist darauf hin, dass das aus Sicherheitsgründen wäre. Das klingt aber eher wie, als dass sie wollen, dass du dir gern ein neues Telefon kaufst.
Ein Kommentar zur Wiedernutzung von irgendwelchen PCs und Laptops, also das ist auch 16 Jahre her. Da haben wir versucht, von Firmen Laptops und PCs, die sie so ausgesondert haben, zu organisieren für Schulen. Das ist daran gescheitert. O-Ton damals, wenn, geben wir neue Sachen weg, damit wir gute Presse bekommen und alte Sachen geben wir nicht weg, gibt schlechte Presse. Also
ernsthaft?
Das gab es damals schon. Große Dresdner und auch deutsche Firmen, die so zum Teil wirklich waggonweise so ein Zeug weggehauen haben und geschrottet haben. Also das gab es damals schon. Dann habe ich noch eine andere Frage zu diesem Right to Repair. Also bin ich großer Fan davon, ne? Nicht falsch verstehen, aber wenn ich jetzt ein Telefon habe und da geht der Akku kaputt und jetzt will ich nicht irgendwie, weil nach 3, 4, 5 Jahren der Akku kaputt ist, das Telefon weghauen, ne? Das ist ja eh Quatsch eigentlich. Meistens gehen die Dinger noch gut. So, und dann kaufe ich mir irgendwie so ein China-Akku für 15 Euro, baue den da rein und begebe mich jetzt in irgendwie einen beengten Raum, keine Ahnung, Bahn, Flugzeug, sonst was, und das Ding fängt jetzt an, los abzufackeln. Ja, in einem Flugzeug ist es wirklich desaströs. Wie stelle ich denn sicher bei so einem Right to Repair, dass ich halt nicht dann mit solchen komischen, oder dass die meisten Leute mit so einem Zeug rumlaufen?
Naja, das Problem hast du ja heute schon und da gibt's heute sowas wie einen TÜV. Also du kannst halt einfach zertifiziere Sachen trotzdem einbauen und hast damit das Zertifikat nicht weiter. Das kommt halt immer ganz drauf an. Ich kann auch heute dort einen kaputten Akku einbauen und es explodiert halt. Also das Problem ist schon da und ich sehe da aber auch kein großes Problem, weil die Leute, die das reparieren, die müssen auch wissen, wie das funktioniert und die werden dir auch keinen scheiß Akku einbauen.
Also das Problem ist auch kein neues. Das gab es bei Kraftfahrzeugen mit irgendwelchen Bastlern, mit gefälschten Ersatzteilen und so weiter oder unsachgemäßen Reparaturen. Also ich denke, die Gefahr besteht natürlich immer, aber ich würde jetzt einfach mal auch so sagen, in den allermeisten Fällen werden die Leute das nicht selber machen, sondern die werden zu den üblichen Werkstätten gehen, also diese Telefonläden und so, die das mit anbieten. Und Da gibt's zum einen das Ding der Gewährleistung, was ich als Unternehmen ja immer bieten muss, als auch, dass ich dort ja nur Sachen vertreiben darf, die je nachdem, was es ist, ein CE-Zeichen oder ähnliches haben. Also es wird passieren, aber ich halte die Gefahr, also es wird nicht die Apokalypse kommen, weil jetzt irgendwie hier und dort die Handys anfangen mit brennen. Und was Flugzeuge angeht, da gibt's übrigens die Norm, also es muss so viel Löschkapazität im Fahrgastraum sein, dass zum Beispiel ein Tablet oder so zu löschen ist oder ein Notebook-Akku. Und auch im Laderaum unten, da ist eine Feuerlöschanlage, die muss sowas abkönnen. Also das ist direkt Vorschrift. Aber schön ist es trotzdem nicht. Also ich stell mir gerade vor, wie das so ist. Du fliegst über den Atlantik und die machen dort eine Feuerwehrübung. Ist es bestimmt nicht
toll. Ja, Übung ist es ja dann nicht mehr, ne?
Ja.
Ja, und dann muss man sich auch mal angucken, diese Billigteile, die fackeln auch nie alle ab. Also das ist auch wieder bloß 1 zu 10.000. Also selbst da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas schief geht, doch kein Problem. Und du tust ja auch kein High-Voltage-Device mit dir rumtragen, wo es dann doch explodieren kann. Also selbst wenn, ist das doch sehr unwahrscheinlich, dass es wirklich anfängt mit sofort brennen. Also meistens schmort das und dann hat man Sicherung drin. Also es ist schon sehr schwierig, eine Eigenentzündung bei so einem Akku hervorzuziehen. Also wir haben das mal probiert. Wir konnten so einen Akku durchstechen und der ist nie abgefackelt.
Da haben wir
also,
auch selbe
das
Ding.
Das ist nie so einfach.
Nägel durch, mit einem Akkubohrschrauber durchgebohrt, nichts passiert. Also das, was man immer so bei YouTube sieht, ist uns nicht geglückt.
So, A8 wollte was sagen. Wir haben hier ein bisschen das Problem, dass wir nur 4 Kopfhörer haben, aber 5 Leute im Studio sind und Mol sich nicht mal im Studio befindet. Also verzeiht das bisschen chaotische, aber es ist nicht der gut organisierte Computerclub.
Ja, dann war es schon immer so. Nee, ich wollte nur nochmal einwenden, dass wenn es im Flugzeug anfängt zu brennen, dann raucht es erstmal und wenn du auf so einem Interkontinentalflug bist, kannst du ja nicht mal das Fenster aufmachen, um durchzulüften.
Das kannst du schon genau zweimal, das erste und das letzte Mal.
Ja gut, dafür gibt es Sauerstoffmasken. Die fallen dann von oben runter und dann bist du halt 4 Stunden mit so einem Ding. Aber okay, ich glaube, wir beenden das Thema.
War wir nicht bei guten Nachrichten?
Ja, also ihr habt das irgendwie ganz schön derailed hier, meinen kleinen Hoffnungsschimmer, den ich hier noch in den News gefunden habe. Wir gehen weiter zu den Terminaussichten.
Es gibt keinen Jingle. Chaotische Termine. Es stehen demnächst Termine an und zwar endlich wieder gibt es Dinge, die im Chaos-Umfeld passieren, die man wortwörtlich vor Ort besuchen kann.
Was?
Und das möchten wir bitte unterstützen, indem alle Menschen, die Lust haben, sich mal wieder in Person zu treffen und dort vor Ort Dinge zu tun, sich treffen können. Ich meine, wir haben es wahrscheinlich jetzt an vielen Stellen schon gehört und einige Leute werden es wahrscheinlich auch nicht mehr hören können. Aber die Easter Hack findet am 7. bis 10. April in Hamburg statt. Die kann man dort besuchen. So ein schönes Event, wo ich weiß gar nicht, welche Personenanzahl dort zusammenkommt, aber es ist
ein paar hundert sicherlich, ne?
Ein paar hundert mindestens.
Nee, gut dreistellig.
Und auch weitere Chaos-Veranstaltungen stehen an, nämlich zum Beispiel das Chaos-Camp. In Mildenberg am 15. August geht das los. Wer sich dafür interessiert und auch im Rahmen der Chaoszone aktiv werden möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Wer nicht weiß, was die Chaoszone ist, das ist der Verbund Ostdeutscher Hackerspaces, außer Berlin. Berlin macht sein eigenes Ding, aber alle anderen sind dabei. Und wir setzen uns in der Chaoszone zusammen und wollen auf dem Camp zusammen Dinge bauen. Wenn ihr daran Interesse habt, findet ihr im Pad einen Link, ansonsten c3d2.de. Dort sind die Links zu den entsprechenden Treffen verlinkt. Immer donnerstagabends meistens.
Und dann gibt's noch eine Chaos-Veranstaltung, die wir uns ans Herz legen können, die auch die ganze Corona-Zeit stattgefunden hat. Also von daher stabil immer das Bornhack, dieses Mal vom 2. bis 9. August.
Die Wikinger sind ein bisschen stabiler da oben wahrscheinlich.
Ja, das ja genau. Ist in und ihr müsst
Dänemark, ne?
Ja, ja, es ist in Dänemark und ihr müsst auch nicht auf Bornholm, weil das war logistisch schwierig. Deswegen wurde es, glaube ich, nach dem dritten Mal auf näher liegende dänische Inseln verlegt. Also auf Fünen ist das jetzt.
Da muss ich mal Einspruch erheben. Die Datenspuren waren, gab es auch über die ganzen.
Da hast du natürlich Corona-Zeit. Recht, Mohl. Das ist ein berechtigter Einwand. Ja, die Datenspuren haben auch immer stattgefunden. Das ist richtig.
Aus vereinstechnischen Gründen weiß ich nicht, wovon ihr sprecht. So, dann gibt's noch eine Veranstaltung, wo heute Plakate aufgehangen worden sind. Und zwar der HTO2 Kinoabend am 17. April, 18:30 Uhr. Wo?
Im Kinokapitol in Plauen im Vogtland. Also nicht das Plauen in Dresden, sondern das richtige Plauen.
Ist schon bekannt, welche Kinofilme dort zu sehen sein werden?
Ja, aber habe ich gerade vergessen.
Okay, es ist ein Überraschungskino. Nein, es wird bestimmt gut werden. Also schaut da vorbei.
Irgend sowas Flaky Flakes oder so ähnlich.
Shiny Flakes.
Shiny Flakes, ja, von mir aus.
Auf jeden Fall, schaut da mal vorbei. Muss nicht nur Vogtländer, auch alle anderen Menschen sind willkommen. Kohlenstoffeinheiten sind willkommen.
Richtig. Und wenn du silikonbasierend bist, auch gut. das ganze Konzept der Veranstaltung ist so, wir mieten uns den Kinosaal, zeigen einen Film und machen danach noch einen Vortrag über irgendein Thema. Hier in dem Fall ist es das Darknet.
Silikonbasiert heißt, ich bin überwiegend aus Silikon oder meinst du Silikat?
Ja,
Silizium.
Silizium, ja.
Silicon.
Ja. Silicon.
Wir sind ja hier Silicon Saxony, also müssen wir da auch ein bisschen tolerant sein.
Genau.
Gut, damit haben wir, glaube ich, die chaotischen Termine angekündigt und abgefrühstückt. Wir freuen uns auf euch. Ich glaube, bevor wir jetzt weiter in Erinnerungen schwelgen und uns über die Geschichte des des Penta-Radios unterhalten werden, machen wir mal eine kleine Musik, damit wir hier Luft reinlassen können. Und dann schauen wir mal, wie lange Mol ruhig sein kann in der Musik. Ich freue mich. Dann bis gleich.
Hier ist Nummer Xavier aus dem Schnittraum. Die Musikauswahl war heute leider sehr merkwürdig. Wir haben ja schon drauf kommentiert. Bitte schickt uns bessere gemeinfreie oder Creative Commons Musik. Ich habe einen Titel drin gelassen, der einigermaßen okay ist. Und dann seht ihr, was wir noch im Gespräch gesagt haben dazu.
Ah, die ist besser. Happiness in Aeroplanes, The Isle of Lost Ships. Viel Spaß damit. Ich weiß ja nicht, ob ihr noch könnt, aber ich fand es ganz schön schlimm. Grüße an Simon übrigens, der die Musik heute ausgewählt hat. Wenn ihr möchtet, dass Simon bessere Musik auswählt, schreibt doch mal eine E-Mail an.
pentaradio@c3d2.de.
Vor allem macht Vorschläge, wo es tolle Musik gibt, wo man nicht sich die ganze Zeit mit der Plattform rumärgert.
Schreib mich an.
Ja, wo es mehr als Geräusche sind, wenn es geht.
Also weil es so gerade um die Anfänge Pentaradio ging, damals gab es glaube ich noch Napster.
Ah, vielleicht sollte ich da mal schauen.
Falls ihr euch interessiert für die Titel der Musik, es war Jan Morgenstern, No History of Mental Illness. Ich denke, das ist ein sehr treffender Titel. Und Mayo, Gunfight of Natural History Museum. Vielen Dank an beide.
Ja, also mein Horizont hat's erweitert.
Ja. Du weißt schon, was du jetzt angerichtet hast. Jetzt können wir die Titel nicht rausschneiden aus der Podcast-Fassung.
Es war Absicht.
Da musstet ihr jetzt durch, offenbar.
Ich hoffe, Mole ist nicht vom Stuhl gekehrt.
Aber ihr habt ja zum Glück Kapitelmarken.
Mole, lebst du noch?
Nein.
Nee, offenbar nicht. Schade. Okay, nach 16 Jahren endlich das erste Opfer.
Oh, was heißt denn endlich? Leider. Oh, jetzt hat er sein Mikrofon angemacht. Ich glaube, er lebt wieder.
Na. So, jetzt geht's.
Jetzt lebt er sehr gut. Gut erlebt.
Okay, Patient lebt noch, alles gut. 2 hoch 4 Jahre Penta-Radio, Wahnsinn. Und irgendwie haben sie uns immer noch nicht vom Sender genommen. Das ist mir unbegreiflich, aber solange hier der Rausschmeißer uns nicht von der Bühne reißt, reden wir einfach weiter. Was habt ihr denn so erlebt in den letzten 2 hoch 4 Jahren?
Penta-Radio. Ich weiß nicht, wer ist hier am längsten beim Penta-Radio dabei gewesen im Raum? Die erste Sendung, wie lange ist das her?
Willst du vielleicht erstmal für die Leute, die nichts von Mathematik verstehen, 2 hoch 4 übersetzen?
2 hoch 4 ist irgendwas zwischen 15 und 18.
Das ist ganz eindeutig. Das ist 1-0 in Hexadezimal. Ich weiß nicht, wie ich es noch klarer machen soll. Nee, es ist 16 Jahre.
Nur weil jemand dabei war, heißt es nicht, dass ich noch dran erinnern kann.
Okay. Woran könnt ihr euch erinnern?
Muss das mit Pentarot hier zu tun haben?
Weiß ich nicht, erzählt mal.
Wie sagt man das? Die Kopiervorlage war das Chaos-Radio, was es damals auf Radio Fritz gab. Keine Ahnung, ob die noch senden. Wahrscheinlich schon.
Ich glaube nicht mehr im Radio.
Ja, sie senden nicht mehr im Radio.
Aber die alten Folgen kann man sich immer noch anhören. Die sind sehr unterhaltsam. Also ich höre die ab und zu mal wirklich also während des Zugfahrens und ich freue mich jedes Mal wieder drüber. Sie sind ähnlich chaotisch wie hier.
Das sind so historische Vignetten einfach auch, ne? Wie, was auch das alte Penta-Radio quasi ist. Es ist halt so ein Abdruck von unserem historischen Empfinden und von dem Zeitgeist, den das halt zu den entsprechenden Zeiten hatte.
Aber war jemand bei der ersten Sendung mit dabei?
Ja, sicherlich. Die ist noch nicht von KI produziert worden. Aber glaube ich nicht von uns, oder?
Ich gucke hier gerade in eine Ecke des Raumes und Sie sagen nichts.
Ich bin mir einig, ich war dabei. Das war ja damals noch im Medienkulturzentrum gewesen. Da, wo wir die ersten Datenspuren auch gemacht haben. Da war der gute Fukami, glaube ich, noch mit dabei. Mhm. Ja, und irgendwie gab es dann ganz schnell Knatsch mit denen, weil die irgendwie hier immer Förderung haben wollten. Und da gab es dann irgendwie irgendwelche Zwänge, die wir nicht so unbedingt mitmachen wollten. Allen voran Fukami. Ich wollte noch sagen, ganz kurz zu dem originalen Chaos Radio, also es ist auch eine Geschichte, die mich eigentlich so zum CCC gezogen hat. Wobei ich immer dachte, die Typen, die sind so cool und so, ne? Das geht jetzt und so nicht. Und dann gab es ja eine ganze Weile so Versuche, hier so ein Chaos-Treff erstmal als Vorläufer von einem ERFA zu etablieren in Dresden. Und als es dann mal dazu gekommen war, war uns eigentlich relativ schnell klar, dass wir auch irgendwie ein Radio machen wollten. Und worüber wir da am Anfang geredet haben, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir viel über den Namen nachgedacht haben. So ein Favorit zu der Zeit war Radio Ausschalten. Aber irgendwie hatte Fukami dann den Link hier zu Colorado mit aufgemacht und da hatten wir uns auch viel, viel wohler gefühlt, weil das halt so dieses Alternativradio war aus der Neustadt, damals halt noch richtig aus der Neustadt gesendet und naja.
Also wenn ich auf der Penta-Radio-Seite c3d2.de radio.html ganz nach unten scrolle, komme ich auf den 8. Juni 2006.
Ja, das ist so eine einzige Sendung, die da so einzeln rumliegt und dann der regelmäßige Betrieb fängt halt so im März 2007 an. Deswegen haben wir jetzt quasi hier diesen Punkt für 16 Jahre zumindest regelmäßiges Penta-Radio markiert. Wir hatten auch hier in der Vorbereitung der Sendung gefunden beim Exmatrikulationsamt, also so ein Forum für Studenten, was ja meiner Studienzeit auch damals gerade so aktuell war, gab es da auch quasi die Ankündigung, dass das Coloradio jetzt tatsächlich irgendwie sendet, so regelmäßig, dass das gerade so angefangen hat. Und das war halt genau dieser März 2007, wo dann auch in dem ersten Monat halt auch schon die erste Penta-Radio-Sendung mit drin war. Also das war da von Anfang an Teil des Inventars.
Nee, na, zu Coloradio muss ich noch was anderes sagen. Also ich habe von Coloradio noch so ein Zertifikat von 1999, wo ich noch Bandschnitt gelernt habe von Coloradio im Medienkulturzentrum.
99? Das ist ja dann noch länger her, aber da hast du noch nicht gesendet in dem Sinne.
Nee, ich habe nie live gesendet. Ich habe aber dort halt gelernt, wie man eine Sendung macht. Schreiben fürs Hören und Bandschnitt. Also wir waren die Letzten, die Bandschnitt gelernt haben. Danach gab es dann DAT-Kassetten, also diese digitalen Audio-Tapes. Und wir haben das aber nie gelernt, wie man die schneidet, sondern wir haben wirklich noch so mit diesen Bandmaschinen und mit manuell schneiden und dann wieder mit Klebeband zusammenkleben. Das hatte ich damals dort noch gemacht. Ich müsste die nochmal einscannen, die finde ich bestimmt noch, dieses Zertifikat.
Die erste Penta-Radio-Sendung, die hier verlinkt ist, heißt doch gar nicht Penta-Radio 24, sondern die heißt noch Radio abschalten, Ausrufezeichen.
Ja, jetzt auch eine Sendung.
Jetzt aber mal die Frage von Penta-Radio-Macher zu Penta-Radio-Macher, warum 24?
Oh, das war damals relativ weit verbreitet, dass sich irgendwie Webseiten was mit 24 genannt haben. Also Autoscout 24 zum Beispiel ist noch aus der Zeit. Also das gab es ja viel und das war so ein bisschen auch eine Parodie darauf.
Okay, also wie Beamershop 24 und Immobilien-Scout 24 richtig, und alles 24. Oh
Gott, aber wo kommt das eigentlich her? Der allgemeine Nerd weiß doch, dass die Erde sich in 23 Stunden und 56 Minuten um sich selber dreht. Also müsste es ja eigentlich Pentaradio 2356 heißen.
2356 ist aber ein bisschen sperrig, Mol. Dass die Erde sich halt nicht ganz so schnell rotiert wie gedacht. Guck mal,
wir als Digitaltechniker wissen, wir müssen ein bisschen diskretisieren. Wir müssen halt in ganzen Schritten denken und das sind dann halt 24 Schritte um die Erde herum.
Wobei ich korrigiere, die müsste ich ja dann schneller drehen als gedacht, ne? Wenn sie weniger lang dafür braucht.
Ja.
Okay. Also Pendrive 24 war einfach ein Gag. Und dann ging das los mit Anonymen durchs Internet und Datenspuren 2007. Übrigens, Datenspuren ist einer der häufigsten Sendungstitel aus irgendeinem Grund.
Ja, da gab es jedes Jahr einen.
Ja, manchmal auch davor, manchmal auch zwei. Manchmal als vorher und dann auch nochmal als nachher. Da wurde quasi erst drüber geredet, wie es wird und dann wurde darüber geredet, wie es war.
Ja, so soll das ja auch sein, ne? Ja. Also eine Teaser-Sendung und dann eine Zusammenfassung, wie cool das Event war. Ja.
Man muss allerdings auch zugeben, dass das oft einfach war, oh shit, heute ist Pendaradio, über was reden wir?
Hey, du darfst doch nicht unseren geheimen Produktionsprozess hier spoilern.
Das, also bei dem, wie soll ich sagen, wie die Sendung gelaufen, nein, das ist nicht geheim.
Ja, nee, das ist ja so eine Sache, die sich dann in dieser Corona-Zeit, als wir sowieso alles vorproduzieren mussten, dann so ein bisschen sich verändert hat, in dem Sinne, ja, weil wir halt vorproduzieren mussten, habe ich dann auch angefangen, ein bisschen regelmäßiger darüber nachzudenken, was denn schon im Vornherein wie Themen sein könnten und habe auch manchmal schon ein paar Themen auch ausgearbeitet. Gut, das ist auch schon vor Corona mal passiert. Ich erinnere mich an die Folge hier zu Artikel 13, Artikel 17, die Urheberrechtsrichtlinie, wo ich den ganzen Abend gesessen habe, das Wochenende davor und habe so eine Ausarbeitung dafür gemacht, was auch eine relativ schöne Sendung geworden ist. Das ist auch, glaube ich, so was ich immer am meisten erinnere, ist natürlich die Sendung, die ich am meisten Arbeit investiert habe, die dann auch mir am größten geworden sind. Also ich hatte da unten auch verlinkt die längste Folge, die über Mobilität, die wir zu Weihnachten 2021 gemacht hatten, wo ich 4 Stunden Rohmaterial zu schneiden hatte, was dann ein bisschen gedauert hat.
Also ich kann mich erinnern, dass ich bei einem der ersten Sendungen auch irgendwie so einen Text vorbereitet habe, ja, den ich dann so mehr oder weniger da verlesen habe. Und das war also so gestarkt, dass das geht überhaupt nicht. Und dann haben wir irgendwie das mehr spontan alles.
Naja, das haben wir dann halt in dem Kurs gelernt, wie man denn sich so einen Zettel schreibt und da schreibt man sich dann so Klammern drüber über die Atempausen. Also so einen Spaß hatte ich damals in diesem Coloradio-Kurs gelernt.
Den Zettel gibt's immer noch, aber ohne Atempausen. Meistens muss man sich seine Atempause suchen. Ich gucke immer, wenn bei Xyril die Nase juckt, dann hat man nämlich eine Chance, was zu sagen. Warum machen wir Pentaradio? Warum habt ihr es damals gemacht, frage ich mal zuerst. Weil ihr Leuten was mitteilen wolltet oder weil ihr was vermisst habt im Radio oder...
Nee, ich glaube, wir waren halt alle Fans von Chaos Radio und wollten sowas lokal machen, weil ja generell der ne, CCC halt eine dezentrale Organisation ist. Wir hatten die Möglichkeit, das hatte sich ja damals in diesem Medienkulturzentrum, das war dann wahrscheinlich diese erste Sendung so ergeben. Und dann hatte sich das irgendwie mit Coloradio aufgetan. Die hatten... Bis zur Gründung von Coloradio, das kriege ich auch nicht alles ganz richtig hin, aber ich kann immer so ein paar Halbwahrheiten hier verbreiten, die sich dann manifestieren. Die sind damals, oder irgendwie so ein kommerzieller Sender, der wollte halt eine Sendelizenz haben und die haben das nur dann bekommen, wenn die halt gleichzeitig ihre Frequenzen mit so einem freien Radio teilen. Und das war, glaube ich, so der Ostteil zumindest von Sachsen gewesen. Mhm. Und deswegen gab es dann immer irgendwie ein paar feste Sendezeiten und da sind wir damals mit reingerutscht. Und später ist es dann irgendwie so gekommen, dass der Radius von Coloradio sich verkleinert hatte. Dafür ist aber die Sendezeit länger geworden. Ja, und da sind wir, glaube ich, immer noch.
Ja, und wir haben ja auch teilweise damals, ich weiß nicht, ob das heute noch stattfindet, bin ja nicht mehr so oft in Dresden, wir haben ja damals auch so die Sende Management oder wie sich das nannte, mitgemacht bei Coloradio. Da gab es ja immer so Schichten. Also wir haben dann damals auch regelmäßig bei Coloradio direkt Sendebetrieb mitgemacht. Also nicht jetzt inhaltlich, sondern halt eher im Hintergrund.
Ja, das gibt es auch immer noch, diese Tageskoordinatorposition.
Genau, Tageskoordinator, so hieß das.
Ja, das Penta-Radio ist da so ein bisschen unrühmlich an der Stelle. Wir haben leider von den Leuten, die jetzt gerade zu attraktiv sind, wir haben alle nicht wirklich die Zeit, diesen Job auch noch zu übernehmen. Also ich weiß halt, wenn ich irgendwie mich monatlich mit befasse, halt irgendwie dann eine Sendung vorzubereiten, nachzuproduzieren und zu veröffentlichen und sowas, dann sehe ich bei mir auch nicht so richtig die Kapazität, jetzt noch so diese Tageskoordinator-Aufgabe zu übernehmen und sowas. Von daher würde ich vielleicht mal die Gelegenheit nutzen, um auch rauszurufen. Wir haben ja schon nach einer Musikredaktion hier gerufen. Wenn sich jemand vom C3D2, der hier zuhört, berufen fühlt, uns vielleicht ein bisschen zu unterstützen, beziehungsweise auch das Coloradio an der Stelle zu unterstützen und vielleicht auch Interesse hat, dieses Thema, wie man so ein Radioprogramm tatsächlich dann auf der organisatorischen Ebene umsetzt, da ein bisschen mitzuhelfen, dann meldet euch gerne. Wir können euch dann verweisen an die entsprechenden Leute beim Coloradio, die euch da unter die Fittiche nehmen können.
Ich habe mal geschaut, ursprünglich war das immer dienstags, das Penta-Radio am Anfang.
Jetzt ist es doch. Heute ist Dienstag.
Heute ist Dienstag. Ja, ich weiß.
Also es war also schon immer Dienstag. Das vor 2007 war das Coloradio ja insgesamt nur einmal in der Woche von 20 bis Mitternacht auf der Energy-Frequenz oder sowas. Also die mussten dann abschalten und dann kam Coloradio. Ich weiß nicht mehr, ob es donnerstags war oder Mittwoch.
Das klingt ja gerade so ein bisschen wie das, was A8 schon erzählt hat, dass man sich da halt die Frequenz geteilt hat.
Gibt es Sendungen, die dir besonders oder die euch besonders in Erinnerung geblieben sind? Gibt es eine besonders chaotische, ein Thema, das euch besonders in Erinnerung geblieben ist?
Da hier die anderen noch überlegen, ja, ich hatte hier schon so ein paar Sachen rausgepickt. Ich hatte eben schon gerade die längste Folge erwähnt. Wir hatten ja jetzt im August diese legendäre Folge, wo der Studiorechner einfach nicht an war. Und wir wussten noch nicht, wie wir ihn ankriegen sollten. Und das Einzige, was da lief, war das Mischpult. Und wir konnten halt on-air gehen. Deswegen mussten wir halt quasi alles, ich will nicht sagen unplugged machen, weil das ist natürlich falsch, aber quasi nur mit der Analogtechnik. Und dementsprechend haben wir dann noch unsere Musikpause a cappella gemacht. Das ist auf jeden Fall ein Highlight. Was ich auch hier auf meiner Liste hatte, war die Sendung, die unseren Jahresbericht gebrochen hat. Also Penta Radio ist ja verbunden mit dem C3D2 und damit ja auch mit unserem Verein, der dahinter steht, dem Netzbiotop Dresden e.V. Und da ist das mit Teil unseres Aktivitätsberichts, den wir da jedes Jahr verfassen für den Verein, beziehungsweise den der Vorstand verfasst. Und in dem Jahr 2018 hatten wir dort die Folge zu Unicode, wo das quasi die Idee war, quasi I love Unicode zu schreiben, aber statt dem Herzchen, weil natürlich ist alles nicht funktioniert, ist es dann so ein Replacement-Charakter, der dann da drinnen steht. Das kann man sich angucken und den dementsprechenden Link in den Shownotes. Als wir dann versucht haben, das in diese LaTeX-Datei zu übernehmen, wo dann der Tätigkeitsbericht daraus generiert wird, ist dann das LaTeX daran gebrochen, beziehungsweise das war Lua LaTeX, weil das offenbar so einen Schritt am Anfang gibt, wo dieses Unicode eingelesen wird und wenn es da irgendwo einen Codierungsfehler gibt, wird das dann halt durch dieses Replacement-Charakter ersetzt. Das war jetzt zwar hier nicht der Fall, aber dann halt der Schritt danach, wo dann das LaTeX selber lief, hat dann halt dieses Replacement-Charakter einfach als Fehler aufgefasst und ist abgebrochen. Und dann habe ich dann so kurz geguckt, kurz ein bisschen gesucht, wie man das irgendwie umgehen könnte, wie man tatsächlich einen Replacement-Charakter in dieses Dokument reinbekommt, habe dann eine wahnwitzig komplizierte Antwort dazu gefunden bei Stack Overflow und habe entschieden, nein, das wird ein einfaches Fragezeichen an der Stelle.
Schlimm, schlimm, schlimm. Ansonsten haben wir ja auch schon, was mir jetzt auch noch so einfällt, wir haben ja auch die letzten Jahre ab und zu komische Dinge in Titel eingebaut, um zu sehen, ob wie dann so die Podcast-Player damit umgehen. Und ich, soweit ich mich erinnere, haben wir ja schon mal mindestens einen irgendwie mal kaputt gemacht.
Ja, ich hatte eine Zeit lang nicht die Möglichkeit, Penta-Radio zu hören, einfach weil mein Podcast-Player das nicht abgespielt hat. Da musste ich dann doch meistens dann dabei sein.
Welche Folge war das? War das die chinesische Folge?
Das waren irgendwelche chinesischen Schriftzeichen, glaube ich.
Ja.
Also ganz ehrlich. Ja, in dem Zusammenhang, die Sprachfolgen fand ich eigentlich auch alle ganz nett. Also das Japanisch, das war cool und ja, die chinesische Folge war auch ganz witzig. Kann man eigentlich mal weitermachen? Vielleicht haben wir jetzt auch Russisch oder sowas. Kann man mit Russisch weitermachen?
Wäre vielleicht gerade aktuell, ne?
Acht?
Ja. Ja, also sowas ging übrigens früher schon ohne Unicode. Als der Zeit, wo der C3D2 so entstanden ist, hatten wir dann dieses Logo entwickelt. Ne? Und dann hast du halt dreimal eckige Klammer auf, / zweimal eckige Klammer zu. Und das haben gerade damals einen Haufen Mail-Clients versucht, immer zu interpretieren als HTML. Und die sind auch mörderisch dran verreckt. Also das war sehr lustig.
Ich kann mich auch an einen Aufkleberdruck erinnern, der damit auch nicht klar kam. Also wir hatten damals viel Spaß mit dem Namen, ja.
Man kann sich alle Sendungen anhören, ja? c3d2.de/radio.html.
Nicht alle.
Fast alle. Viele sind dort. Ah, nee, eine fehlt. Meine Lieblingssendung. Das war meine Haupttrollerei. Mit Simon haben wir die zusammen gemacht. Die haben nur Simon und ich gehört. Das war eine sehr tolle Sendung. Die war richtig gut. Ja. Da ging es um IoT und die Befreiung von Geräten. Die Eisenbahnplatte für Nerds. Zu Hause seine Hausautomatisierung schrauben. Da haben wir Dinge erzählt. Das werden wir nie wieder so erzählen können. Und ihr habt es alle verpasst.
Ja. Na, ich glaube, die Shownotes dürfte es noch geben, oder?
Nur für sehr eingeweihte Personen, vielleicht irgendwo ganz tief.
Nee, ich hatte neulich die Shownotes mal alle auf den FTP umgezogen.
Ich glaube, die Shownotes gibt es regulär. Aber
vielleicht kann jemand eine KI programmieren, die mit unserem Stimmmaterial diese Hütte einfach nochmal aufnimmt, anhand der Notizen.
Ja, das wäre lustig. Mal gucken, ob wir uns dann wiedererkennen.
Ansonsten wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass wir ganz viele der Folgen halt online haben und man sich auch quasi von relativ alten bis sehr aktuellen Folgen alles anhören kann.
Ja.
Das ist so Teil der Teilen-Kultur. Ja. Auch wenn man da drüber scrollt, dann sollte man sich nicht zu sehr an den Titeln festhalten, weil diese Titel sind manchmal ein bisschen, also schon gut, aber erzähl nicht direkt, was in der Radiosendung besprochen worden ist. Aber schöne Folgen, keine Ahnung, SysAdmins hat mich damals zum Pentaradio gebracht. Das war eine, die Echt? Du mit Anne aufgenommen hast. Die war wunderschön. Die ganzen DNS-Sendungen, einfach weil ich gerne über DNS rede und das immer wieder schön war, mit Leuten drüber zu reden, die dieses Feeding teilen, gerne über DNS reden zu wollen.
DNS ist ja quasi so eine von diesen allerersten global verteilten Datenbanken gewesen, ne? Das ist mir dann auch erst so richtig klar geworden, als ich neulich einen Podcast zu verteilte Systeme gemacht habe und dann auch so gesehen habe, ja, das ist auch, ich glaube AP ist dann die, oder CP ist die Einteilung nach dem Kapp-Theorem, ne? Irgendwie sowas.
Ich habe die Worte verstanden, aber ich weiß nicht, was sie bedeuten.
Ja, ich weise auf die Schlüsseltechnologiefolge zu verteilten Systemen.
Okay. Ansonsten.
Also ich fand die Backup-Folge auch ganz witzig. Da habe ich mir so viel Mühe gemacht, schöne Shownotes zu schreiben und irgendwie haben wir dann doch über was anderes geredet.
Backup-Folgen. Da hattet ihr ein Backup von. Das heißt, die ist auf jeden Fall da gewesen.
Komm, da warst du dabei.
Echt?
Hast die Shownotes kaputt gemacht.
Die muss ich mir dann nochmal anhören.
Übrigens, was die Shownotes angeht, also ich habe dann die verlorene Folge, da haben wir die Shownotes, die sind hier mit in unserem FTP-Server. Also FTP-C3D2D ist kein tatsächlicher FTP-Server, es ist natürlich HTTP.
Nicht mehr.
Genau. FTP-C3D2D, da kann man sich dann navigieren zu Penta-Radio-Shownotes. Da gibt es dann einige, die heißen Shownotes Historic, die ich mal aus dem alten Pentapad rausgekratzt habe. Die sind nicht so prächtig formatiert, weil ich auch nicht unendlich viel Zeit investieren wollte, aber der Text ist zumindest da.
Das heißt, du warst bei der ersten Sendung dabei und ihr habt das damals begonnen.
Ja, aber ich wollte noch was anderes sagen.
Ja?
Zur DNS und solchen Sachen. Dan Kaminski, sagt ihr was? Mhm. Der hat das ist auch schon viele Jahre her, so auf dem Kongress und so, immer sehr unterhaltsam. Vielleicht nicht so technisch unbedingt wirklich sehr tiefgehend Vorträge gemacht, aber sehr, sehr unterhaltsam. Der hat auch damals dieses Konzept der verteilten Datenhaltung schon vorgeführt. Und der war auch mal auf so einer Phenolith-Veranstaltung gewesen. Und dort war das so manchmal üblich, die Leute halt betrunken zu kriegen, währenddessen sie Vorträge machen. Und als der denn dann so abgewunken hatte, noch mehr Wodka zu trinken, hatten sie dann die Barkeeperin da überredet, das Glas an eine Stelle zu stecken, wo den Kaminski nicht mehr Nein sagen konnte.
Oh nein.
Der Typ hat also Respekt. Der hat wirklich seinen Vortrag bis zu Ende damals durchgehalten und ist danach dann mehr oder weniger von der Bühne gefallen. Ja, ansonsten zu Lieblingsfolgen. Ich persönlich kann mich nicht irgendwie erinnern, dass mal eine besonders gut gewesen wäre oder so.
Bitte?
Also aus den Anfangszeiten, jetzt zum Schluss sind ja natürlich alle top. Ich glaube, so die Peaks, die wir hatten, war als Tim Pritcast, also Pritlove.
Ne? Pritlove.
Ja. Tim Pritcast. Von Team Tim, so hat er sich vorgestellt am Wochenende. Ich habe ihn noch getroffen.
Ah, sehr schön. Also, ne, als er dann mal hier uns so ein bisschen mitgeteasert hatte und hatte eine Folge mitgemacht und hat dann da seinen ganzen Hörersparen auf Pentaradio geschoben.
Das war, glaube ich, 2010 oder 2011, ne, irgendwie? Das war so eine Folge zu Podcasting, wenn ich mich richtig erinnere. Ich wurde da vor einiger Zeit mal drauf verlinkt von einem Freund der Sendung und habe das ein bisschen reingehört. Das passt auch wunderbar in dieses Motiv, was wir heute wieder haben mit den improvisierten Schaltungen.
Ja, ich erinnere mich, dass Tim da nicht so richtig happy war hinterher mit der Qualität. Also ne, mit der ganzen Audioqualität und so. Was mir übrigens noch fehlt, in den Anfangssendungen hatten wir immer solche Knarzstühle. Das hört man sehr, sehr schön.
Ja, die haben wir auch immer noch. Die sind im anderen Studio.
Knarzstühle und Knallstühle. Es gibt einen Stuhl, wenn du aufstehst, dann macht er so ein richtiges Plumm. Und das ist aber, ich weiß nicht, warum es diesen Stuhl hier gibt, genauso wie mein Lieblingsgeräusch in diesem Radiosender, das muss ich mal ehrlich sagen, ist das hier.
Ja.
Ich weiß nicht warum. Radiosender sollten leise Mäuse haben. Haben alle nicht. Und wenn man es einmal gehört hat im Radio, dann hört man es immer wieder.
Da müssen wir mal so einen Schalldämpfer reinmachen, damit dann stattdessen piu, piu, piu kommt.
Achtet mal darauf, auch bei Nachrichtensendungen im MDR und so, du hörst das. Wenn du einmal darauf getriggert bist, diese Mausklicks gehen nicht mehr aus deinen Ohren. Viel Spaß.
Also, schön, dass das jetzt alle hören.
Vielleicht können wir in Zukunft mal eine Penta Radiofolge ASMR machen.
Das ist ein bisschen ASMR, ja.
Hier ist das Penta Radio.
Ja, ich möchte nicht in diese Ecke abbiegen.
Nein.
Ah, es sind hier Dinge aufgegangen. Ich habe zu viel auf Mäuse geklickt. Ich mache einfach mal alles weiter. Ja, das sieht noch gut aus.
Also wenn ihr uns jetzt nicht mehr hört, dann wisst ihr, woran es liegt. Moment, was? Ja, so.
Mitch Altman war hier und Sven Guckes waren hier. Sven Guckes lebt nicht mehr, ist aber ein großartiger Mensch gewesen. Und Mitch Altman, hoffentlich lebt er noch, ich habe nicht nachgeguckt, ist immer noch ein großartiger Mensch.
Ja.
Gestern heißt das, wir haben Sendungen in Englisch gemacht?
Das weiß ich gar nicht, in welcher Sprache die Nachricht
gemacht hat. Mitch war Englisch, ja.
Mitch müsste dann wahrscheinlich lebt Englisch gesprochen haben.
Ja, natürlich lebt Mitch noch.
Mitch Altman, wer ihn nicht kennt, ist bekannt für
das TV Be Gone.
Und?
Mehr steht hier, kann ich hier gerade kurzfristig nie extrahieren aus diesem Wikipedia-Artikel.
Macht Lötworkshops auf den Kongressen, ja. Ist in der Welt unterwegs und bringt Leuten das Löten bei. Hat Geigerzähler gebaut, ist ein Uralt-Hippie mit wunderschönen menschlichen Ansichten. Ich habe mich mal eine Stunde mit ihm unterhalten, ohne ihn zu kennen. Und das war, glaube ich, eine der besseren Stunden meines Lebens. So.
Ja, das ist ein sehr angenehmer Mensch. Ja. Also er kommt aus USA, das ist vielleicht auch nochmal eine Information.
Ja. Lebt aber jetzt, glaube ich, länger schon in Europa. Ich weiß nicht,
ich glaub, wie es aktuell war. Amsterdam oder so. Ne?
Muss man TV Begun erklären? Also, weil es auch eine Technologie aus der Frühzeit ist?
Ja, könnte man vielleicht.
Aber also, immer noch funktional.
Fernseher, meinst du?
Ja, also früher gab es solche Fernseher und die, dass man die Dinger bedienen konnte, hatte man dann so einen Drücker in der, den konnte man also umhertragen und dann da draufhalten. Und was er gemacht hatte, ist halt so einen Drücker zu bauen, der ganz viele verschiedene Fernseher gleichzeitig bedienen konnte. Und früher, als der Kongress noch im BCC war, gab es daneben so ein Saturn...
Mediamarkt
irgendwas. So ein tolles Fachgeschäft für viele, viele Bildschirme. Und da kann man sich vorstellen, was dann passiert ist. Und vor allen Dingen waren die Kids, die dort irgendwie PlayStation gespielt haben, die waren immer total sauer gewesen.
Wobei TV Begun nicht nur Fernseher ausschalten, es gibt auch Firmware, mit denen man dann Macs ausschalten kann und Beamer und so weiter. Also das ist ein Universalwerkzeug, was viel Spaß.
Okay, Macs reagieren auf Infrarotsignale?
Es gab Macs, ich weiß nicht, ob die jetzt alle das noch haben, aber es gab Mac mit Fernbedienung. Vielleicht sind die neuen jetzt auch mit Bluetooth, aber eine ganze Zeit lang konnte man damit so die Hipster mit ihren Macs triggern.
Cyril, was du dort in der Hand hast, ist kein TV Be Gone?
Ja, also ich habe hier vorne eine Beschriftung in Kyrillisch gesehen, damit konnte ich nicht sehr viel anfangen. Als ich dann umgedreht habe, hatte ich die Beschriftung in Katakana, damit kann ich was anfangen. Es handelt sich offenbar um einen Flipper.
Es ist ein Flipper Zero, was quasi ein Nachkömmling des TV Be Gone ist, würde ich jetzt mal sagen. Er hat auch eine Infrarot-LED drin, mit der man quasi beliebige Codes auswerfen kann. Das ist aber nicht seine Hauptfunktionalität. Eigentlich ist er dafür gemacht, Smart Cards zu klonen, RFID-Chips zu klonen, NFC-Reader anzugreifen, verschiedene Krypto-Zeugs da drauf anzugehen. Man kann oben in die GPIOs Dinge reinstecken, dann kann er das Ganze auch für WLAN und für andere lustige Funkfrequenzen. Wollte ich nur mal erwähnen, dass das quasi also weitergegangen ist, die Entwicklung, dass das Schweizer Taschenmesser für Spaß haben im Mediamarkt.
Ja. Also wir haben damals den TV Begun gehackt und sind dann abends durch die Stadt und haben in allen Schaufenstern die Fernseher brüllend laut gedreht.
Ja, also sowas geht mit den Dingern auch. Das ist eine Universalfernbedienung drin, der dann halt für alle Fernseher, die ihr so kennt, halt das Lautersignal halt entsprechen kann. Hat auch Bluetooth drin, kannst du Computer mit fernsteuern und Leute trollen. Nice. Das ist
also wir haben da ja ganz andere, schlimmere Sachen gemacht. Wir sind mit großen Magneten aus Boxen in den Metamarkt gegangen und an den großen Bildschirm vorbeigegangen, an den großen, dicken. Und danach mussten die alle wieder entmagnetisieren.
Genau, OneWire kann er auch, dass du meintest, diese russischen Schlüssel. So, also Flipper, Zero kann man sich mal angucken. Muss man aber nicht, die Dinger sind sau überteuert und das Geld nicht wert, weil sie gerade eben schlecht zur Verfügung sind. Wer sich das mal angucken will, kommt einfach mal bei uns im Club vorbei. Meistens liegt da einer auf dem Tisch oder es ist jemand, der breit grinsend einen dann mal das erklärt, wie das Ding funktioniert, wenn man ihn dann drauf anspricht oder sie. Genau, jetzt haben wir noch 12 Minuten. Ich hatte noch eine Frage bezüglich Themenwünsche. Gibt es Dinge, die man mal in einem Penta-Radio-Kontext länger besprechen sollte, die bisher noch nicht besprochen worden sind? Und gleichzeitig auch der Aufruf an alle Zuhörenden, uns das mal an
pentaradio@c3d2.de
zu schicken. Habt ihr Ideen?
Ich hätte einen anderen Wunsch.
Der jetzt einen anderen
Wunsch. Den habe ich eigentlich auch schon seit Jahren hier geäußert.
Okay.
Und dann?
Ich wünsche mir insgesamt mehr weibliche und diverse Stimmen. Im Pentaradio.
Ja, auf jeden Fall.
Wir hatten in den letzten Sendungen ab und zu mal weibliche Personen im Studio und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, inwieweit ich das Geheimnis lüften könnte, aber eventuell identifiziert sich eine Person hier im Raum auch als weibliches Wesen.
Nicht von den Personen, die wir hier schon sprechen gehört haben, nur um das.
Vielleicht.
Die keine Spekulation hochkommen zu lassen. Ne? Aber es könnte ja sein, dass wir hier Publikum haben.
Ich habe mich ohne Mist heute auf Arbeit dabei erwischt, mich selber gegendert zu haben. Person XY ist von deren derzeit nicht zu erreichen, aber seine Vertreter _in bin ich.
Ich _in.
Woraufhin ich ausgelacht wurde und ich meinte, ich war mir halt auch noch nicht sicher, ob das mein Leben lang so bleibt. Zweifel. Fand ich das aber einen schönen Hinweis darauf, dass man da viel mehr drauf achten sollte, ja. Nicht immer nur das generische Maximum.
Wir haben jetzt diese ganzen KI-Entwicklungen. Ne? Wir können kaum vorhersagen, wie die Welt in 3 Jahren aussieht. Ne? Und dann soll ich irgendwie voraussagen, wie in 30 Jahren mein Geschlecht ist. Das ist doch auch ein Fool's Errand.
Also wirklich ernst gemeint, nicht ins Lächerliche gezogen
worden. Also man muss auch sagen, wir hatten ja hier auch schon Frauen mit, also die auch regelmäßig Sendungen mitgemacht haben. Das hat halt wie alle irgendwann rausgewachsen, was anderes gemacht. Also es ist nicht so, dass das hier immer geschlossen war oder auch ist. Also entwickelt sich halt.
Was halt, ich glaube, es kommen so ein paar Dinge zusammen. Also das eine ist, was wir schon beschrieben haben, dass halt diese Sendungen auch relativ ad hoc entstehen. Dass es halt auch in vielen Teilen einfach so ist, quasi wer halt irgendwie einfach den Dienstag zur Sendung halt 2 Stunden vorher im Hackerspace ist, der ist halt im Prinzip quasi im Feld drinne, wer irgendwie diesmal mit bei der Sendung dabei sein kann. Ist ja auch da relativ offen. Ne? Also das ist dann natürlich dann im Zweifelsfall natürlich auf die beschränkt, die dann da sind. Deswegen natürlich auch jeder Aufruf, kommt gerne vorbei oder schreibt gerne vorher mal im C3D2-Chat siehe auf der Webseite, wie es denn so aussieht, denn natürlich manchmal produzieren wir auch vor. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, halt, wenn man irgendwie Leute ran organisieren möchte, auch nicht jeder zum Beispiel hat dann wie zu diesem Zeitslot Zeit und da müssen wir erstmal wieder sich überlegen, wie man das macht. Also ich bin auch in der Arbeit, wieder Leute zu kriegen, auch diverse Stimmen ins Pentaradio zu holen, aber ja, das ist halt auch nicht mein Hauptjob hier.
Desto größer sind natürlich die Grüße, die wir an unsere Penta-Radio-Mitsenderinnen raussenden können. Und zwar zum Beispiel Polaris, Summer oder hier die Auszubildende, die du mal mitgebracht hattest.
Ja.
Und alle, die ich jetzt vergessen habe. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, im Zweifel hier dran teilzunehmen und gerne die Sendung mit euch zu bereichern.
Ja. Die zweite Sache ist ja, natürlich auch...
Wir haben noch eine Raumfahrtfolge offen, oder?
Ja, die ist aber gerade nicht hier. Das heißt, da müssten wir sie mal direkt fragen.
Die Raumfahrt?
Aber vielleicht hört sie das ja.
Ja, das würden wir uns wünschen.
Genau, ne? Die andere Sache ist natürlich auch, es ist ja nicht nur die Sache, wer irgendwie wirklich körperlich, wie zeitlich verfügbar da sein kann, ist, sondern auch die Sache, dass jemand auch keine Angst vor einem Mikrofon haben sollte. Also ich meine, das hier ist auch durchaus ein Raum, wo man sich ausprobieren kann, wenn man mal sagen möchte, man möchte mal irgendwie sowas wie einen Podcast machen, man hat jetzt noch kein Interesse, irgendwie einen ganzen Podcast selber aufzuziehen oder sowas, möchte mal irgendwie mal so eine Sendung mal irgendwie schnuppern oder sowas. Das ist ja auch der Anspruch vom Coloradio, dass es halt ein offener Sender ist, wo auch Leute hinkommen können und sich ausprobieren können. Und das gilt natürlich in dem Sinne auch fürs Pentaradio. Also wer vielleicht das mal probieren möchte, kommt gerne mal vorbei. Ich hatte es auch mal zum Beispiel gehabt, dass ich Fernsehen in Hoyerswerda angefragt wurde für einen Fernsehbeitrag, den die da hatten zum Tag des Systemadministrators und einfach mit der Begründung, naja, wir hatten halt in Hoyerswerda geguckt, da gibt's irgendwie keinen jetzt im Wald schon quasi, haben unsere Suche auf Dresden ausgeweitet, um mal irgendjemanden zu finden, der nicht von der Kamera wegrennt.
Hoyerswerda hat keine Systemadministratorinnen.
Ja,
die haben das Computerspielemuseum, nee, das Computermuseum.
Computermuseum, genau, da bin ich dann auch, da waren wir schon in Kontakt mit dem Zuse-Museum. Also wir waren da schon bekannt mit der Frau Prittmann, die ja auch hier bei uns in der Sendung war, April 2021.
Siehst du, wir hatten doch schon Interviewpersonen, die hier die Stimmenvielfalt bereichert haben, ja. Und die Inhalte natürlich auch.
In dem Fall natürlich auch die räumliche Vielfalt.
Die räumliche Vielfalt?
Ja, Hoyerswerda ist auch nicht so oft bei uns vertreten.
Hoyerswerda.
Darf ich mal so nebenbei fragen, was aus dem Pentacast geworden ist, also dem richtigen Podcast-Format?
Wir hatten letzten Monat erst wieder einen Pentacast. Das hatte ich vorhin schon erwähnt, dass wir da unsere KI-News besprochen haben. Das ist halt so ein unregelmäßiges Format. Also ja, wenn wir halt eine Sendung machen, die halt nicht in dieses Sendeschema passt, dann fällt die halt auf diesem Kanal da raus. Also ich hatte mal was gemacht, wo ich meine Tätigkeit als Wahlhilfe erklärt hatte. Wir hatten mal was gemacht zu Folding at Home. Hatte Simon was gemacht mit Unterstützern. Ich hatte mal was gemacht, auch zu Corona-Impfung, als ich da so ein paar Argumente mal einfach mal ins Reine sprechen wollte, die in einem Gespräch entstanden sind. Also ja, es ist ein unregelmäßiges Format, kein wirkliches Schema, aber es passiert ab und zu mal was. Also auf jeden Fall lohnt es sich, das trotzdem zu abonnieren. Und ich hoffe mal jetzt, da wir es auch letzten Monat im Pentaradio erwähnt hatten und jetzt auch wieder, dass die Abonnentenzahlen sie wieder ein bisschen steigen.
Da fällt mir
ein. Also ich kenne wenigstens eine Person, die den abonniert hat.
Sehr gut. Sehr gut, endlich ein Hörer.
Ich wurde darauf angesprochen.
Okay. Mir fällt gerade eine Sendung ein, weil du von uns fragtest, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Die letzte Datenspuren im Pentagon, wo wir die Aufnahme gemacht haben in diesem alten analogen Studio dort.
Ja, da
die
war ich
so aber, großartig.
Ist, da war ich nicht dabei. Ich war unten am Löten mit Kindern, aber ich habe davon gehört.
Ja. Meinst du diese, wo drei Pentacast rausgefallen sind, oder?
Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Es war jedenfalls so, dass wir dort so ein uraltes analoges Studio hatten, ein Museumsstudio, und das war einfach großartig in jeder Hinsicht.
Stimmt, da hatte ich auch mit Ayuvo eine damals Themenfolge aufgenommen. Das war sehr herrlich, dieses Studio.
Ja, Ayuvo war da auch da, die Pentagon sagen. Ja, die Datenspuren finden aber nicht mehr in den technischen Sammlungen statt, sondern im Zentralwerk im Regelfall.
Wo wir jetzt gerade auch sind.
Ja.
Genau, also wir wünschen uns auf jeden Fall ein bisschen mehr weibliche und diverse Beiträge. Kommt gerne auf uns zu, deswegen wir werden euch da... wir können da auch ein bisschen, sage ich mal, Coaching anbieten, wenn jemand vielleicht jetzt noch ein bisschen Berührungsängste mit dem Medium Podcast an sich hat oder wenn ihr die Sorge habt, irgendwie, ich weiß sogar nicht, wie ich eine Stunde füllen sollte. Ich weiß auf jeden Fall, das war bei meiner ersten Sendung meine größte Sorge, wie soll ich mit diesen paar Notizen, die ich habe, eine ganze Stunde füllen, und es ist total einfach. Ich habe irgendwie am Ende von den Notizen nicht mal die Hälfte geschafft gehabt. Und man hat ja auch andere Leute dabei. Man muss halt nicht eine Stunde alleine reden. Man hat auch andere Leute, die da noch das Wort ergreifen können und einem unter die Arme greifen können.
Wir können auch durchaus anbieten, dass wir einfach die Sendung fahren und die Klappe halten. Also wenn ihr zu zweit seid oder zu dritt seid, dann sind wir ruhig und helfen euch bei der Technik.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Wäre möglich. Also wir sind da ziemlich offen.
Man kann das auch vorproduzieren, wer komplett die Kontrolle behalten will.
Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Also wenn jetzt zum Beispiel auch gesagt wird, Dienstag 21.30 Uhr, das passt uns nicht, dort vor Ort zu sein, können wir auch eine Voraufzeichnung machen. Das ist mir persönlich sogar lieber, weil ich mag es gerne, das in Ruhe schneiden zu können und auch ein bisschen Kontrolle zu haben. Da kann man auch zum Beispiel noch im Nachhinein sagen, oh, die Sache, die ich da gesagt hatte, da hatte ich irgendwie jemanden erwähnt, das will ich vielleicht doch nicht haben, und dann schneiden wir das einfach mit raus. Oder man kann nochmal neu ansetzen, wenn man sich räuspern muss, was natürlich, wie man sich an der Live-Situation merkt, nicht so ohne weiteres möglich ist. Da hat man so ein bisschen mehr Flexibilität, auch wenn es mit ein bisschen mehr Aufwand für mich verbunden ist, aber das mache ich doch gerne.
Schön. Wie machen wir weiter? Wollen wir noch ein paar Podcasts empfehlen aus dem Spektrum, was man auch noch hören könnte, wenn man Pentaradio schon alle Folgen gehört hat?
Ja, wir haben ja schon ein paar Sachen erwähnt. Da werden das Chaos Radio erwähnt.
Das Chaos Radio Express.
Ja, das auch. Das heißt nur noch, lange Zeit. Das heißt nur noch CRE, aber es gibt es immer noch so unregelmäßig. Ne?
Mit dem glorreichen, wie braue ich Bier oder wie funktioniert IPv6, da muss man aber ein paar Stunden ein bisschen Sitzfleisch mitbringen oder man geht dabei am besten wandern oder so, weil das sind oftmals stundenlange, sehr tiefe Eintauchungen in die Themenwelt von Technik, Kunst und Kultur und Technik.
Ja. Aber trotzdem kurzweilig.
Ja, total. Also man langweilt sich dabei nicht. Es ist total spannend. Und das ist ja so dieses Zauberhafte an den Nerds und Nerdinnen, dass man sich aussuchen kann, ja, dass das einfach Themen so tief erklärt werden können und dass alle bereit sind, das Wissen zu teilen. Und das sollte man auch hier quasi immer offen halten und oben halten.
Wir hatten auch schon damals TM erwähnt von Ayuvo. Ich hatte natürlich auch meinen Podcast geplagt von Timeless und mir Schlüsseltechnologie.
Werbung in eigener Sache.
Ja, genau. Und dann, das ist ja auch genau diese Sache. Ne? Wir erklären den ganzen Kram einfach mal, weil ich sehe das ja auch irgendwie im MDR, da habe ich irgendwie 3 Minuten pro Block. Und das ist halt einfach nicht genug Zeit, um mal irgendwie so ein ganz einfaches Thema wie algorithmische Komplexität zu erklären.
Total einfaches Thema.
Aber das müssen auch nicht unbedingt technische Themen sein. Wenn ihr über irgendwas abnörden könnt, hier seid ihr richtig.
Ja, genau. Wir hatten ja gerade letzten Monat erst Fahrräder.
Ja.
Einen Podcast möchte ich noch erwähnen, nämlich meinen absoluten Lieblingspodcast aus Orten, die sich auf alle reimen. Die Sendung für die vernetzte Welt ist eine wunderschöne Truppe, die sehr experimentelle Sachen auch manchmal machen, aber auch manchmal wirklich tolle Aktionen machen, zum Beispiel einen Honeypot einfach ins Internet stellen und gucken, wer das während der Radiosendung hackt. Oder einfach mal so ein paar Nummern vorlesen oder mal ein Linux live installieren und so. Also die haben schon schöne Aktionen gemacht und die haben auch immer wieder schöne Themen. Also Sendung für die vernetzte Welt, sfdvw.de.
Sehr gut.
Warte, eins haben wir noch vergessen. Geht auf media.ccc.de und zieht euch alle Vorträge rein, die media.ccc.de euch zu bieten hat. Denn media.ccc.de ist auch ein wunderbarer Ort, um Informationen zu erlangen.
Wie heißt die Seite?
media.ccc.de.
Achso, und ist die kostenlos?
Die ist kostenlos. Was? Und es gibt nicht mal Werbung.
Was?
Ja. Und in diesem Jahr gibt es da auch die Sendung, die Vorträge von den Chemnitzer Linux-Tagen. Deswegen kann man die jetzt schon angucken und muss nicht monatelang drauf warten, dass die da auf der Seite auftauchen.
Auf welcher Seite?
media.ccc.de. Nee,
da nicht. Früher gab es die ja manchmal dann als Links auf der Chemnitzer Linux-Tagseite.
Und denkt bitte dran, uns Links zu schicken zu Seiten, die freie Musik uns ordentlich anbieten. c3sets.de kann ich noch empfehlen für freie Musik. Ansonsten sucht Simon wieder so ein Kram raus wie heute.
Schnell, schickt uns eure besten Empfehlungen an pentaradio@c3d2.de. Werbung in eigener Sache.
So, und jetzt viel Spaß mit Salmon Like the Fish. Warte, eine Sache noch.
再见了，亲爱的听众们， 晚安。
Dankeschön.
Ich denke, das war die
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss, gute Nacht.